Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist tatsächlich der 31. Dezember 2021, was nichts anderes bedeutet, als dass ein Jahr zu Ende geht, das anstrengend war, das vielen Menschen Druck bereitet hat, das uns aber auch in eine Art Erwachungsprozess geführt hat. Wir durften viel erkennen, gerade im letzten Jahr. Und neben mir sitzt der wirklich super aufgewachte Andreas Popp. Good morning.
Guten Morgen. Ja, und das ist der letzte Wetterbericht für das Jahr 2021, den ich euch hier repräsentieren darf. Also, wir haben einen halbwegs sonnigen und bewölkten Tag gleichzeitig. Das heißt, Wolken und Sonne wechseln sich ab. Ein schöner Wintertag, es sind minus 2 Grad. Also ein entspannter, schöner Wintertag. Der See ist völlig ruhig, wie ein Ententeich, riesig groß, aber spiegelglatt. Und changiert so ganz leise. Im Hintergrund nämlich sehen wir ein paar Welleneinflüsse, die ein paar Schatten hervorrufen. Und dadurch entstehen natürlich diese Changierungen, von denen wir immer sprechen.
Hast du sehr schön gesagt, Andreas. Also es ist tatsächlich ein Silber-Change. Es changed. Changieren ist schöner. Changieren. Das bist du einfach, unser changierender Silbersee. Ihr Lieben, wir haben uns für heute etwas ganz anderes ausgedacht, denn es geht ja jetzt mehr oder weniger das zweite Mikrobenjahr zu Ende. Die Mikrobe wütet seit ungefähr 2 Jahren auf der ganzen Welt. Aber die Frage ist, wütet die Mikrobe oder wüten die Maßnahmen? Und wütet die Begleitmusik? Und wüten eventuell Regierende? Oder wüten vielleicht sogar noch Leute, die da drüber stehen. Es sind ja so unendlich viele Verschwörungstheorien in den letzten 2 Jahren transportiert worden. Von uns, von anderen, aber vor allem von den Mainstream-Medien und von den Politikern. Das hat sich erwiesen. Das sind jetzt Fakten und echte Informationen. Und deswegen haben Andreas und ich uns dazu entschlossen, mit euch heute einen Mikrobenrückblick zu machen. Wie hat alles angefangen? In welche Zustände wurden wir Bürger, wir Menschen auf der ganzen Welt, aber vor allem im Schlüsselland Deutschland und Österreich, Schweiz versetzt? Was ist mit den Menschen geschehen? Was ist mit denen gemacht worden? Wie, auf welche Weise hat man sie herauskatapultiert aus ihrem alten Leben mit dem ganz klaren Hinweis, dahin kommt ihr nie wieder zurück? Und wenn einige, viele dafür die letzten 2 Jahre gekämpft haben, den Arm freigemacht haben, sich die Ladungen in den Oberarm haben spritzen lassen, nur damit sie das alles wieder bekommen, muss man inzwischen erkennen, das kommt nicht wieder. Also das ist auch gar nicht der Plan. Und wenn jetzt hier von einem Plan die Rede ist, dann kann man ja immer noch ein Fragezeichen dahinter stellen, wenn es denn dem einen oder anderen besser geht dabei. Aber wir werden doch jetzt mal chronologisch aufarbeiten, was sich da jetzt so getan hat in den letzten 2 Jahren. Und kannst du dich erinnern, Andreas, das ist schon im Januar gewesen. Da hatten wir hier noch Besuch, Weihnachtsbesuch aus dem Jahr 2019. Dann ging das Jahr über in 2020, also genau vor 2 Jahren. Da war es doch schon so, dass Familienangehörige von uns abreisten und wir sagten mit Blick nach China, hoffentlich geht das gut.
Ja, ich erinnere mich sehr gut, als wäre es gestern wirklich gewesen, denn die letzten 2 Jahre waren ja unglaublich umfangreich und heute kann man schon fast eine historische Analyse ableiten, indem man nicht mehr über eine Verschwörungstheorie eines Planes spricht, sondern den Plan ableiten kann, analysieren kann und wenn man ein paar wissenschaftliche Grundinstrumente zugrunde legt, dann kann man das natürlich auch ganz deutlich beweisen. Leider ist ja die Wissenschaft ersetzt worden, die gibt es nicht mehr. Heute gibt es das RKI, heute gibt es dann eben halt die Leopoldina und das ist eben halt nichts mehr, was mit Wissenschaft zu tun hat, sondern eine Art Pseudowissenschaft repräsentiert. Und ich weiß, damals war es noch eine erste zarte Pflanze, nachdem ja, was wir im Nachhinein rausbekommen haben, im Oktober 19 ja diese große Manöver über eine Corona-Pandemie dargestellt wurde. Und auch diese Dinge, die waren ja doch schon ein bisschen eigenartig. Und wir haben uns damals mit dem Buch beschäftigt, Deutschlands Totalausfall, was du damals rausgebracht hast, neu. Und da ging es dann eben halt um die Jahre 2015 und weiter. Und ich habe immer wieder gefragt, was muss jetzt als nächstes kommen? Denn das Finanzsystem ist jetzt am Ende. Das heißt, wir brauchen jetzt einen wirklichen großen Schnitt in irgendeiner Form. Das System wird crashen, hat man mir vorgeworfen als Crash-Prophet und so weiter. Aber wie dieser Crash läuft, es gibt ja immer noch Leute, die fragen, wo bleibt denn jetzt eigentlich der Crash, von dem du da immer gesprochen hast? Ja, ich meine, was wollen wir denn eigentlich noch? Das ist der Crash. Der Crash ist nicht irgendwie ein Lichtschalter, den man an- und ausschaltet und sagt, ups, das war er, sondern der Crash ist ein Prozess in dieser Form, der bis hin in eine hybride Kriegsführung gegen die Menschen mittlerweile zu interpretieren ist. Und darüber werden wir jetzt uns unterhalten, denn es waren ja die Unsicherheiten, was du sagtest gerade im Januar. Im Dezember hieß es schon, dass es dann, damals waren die Medien damit voll, dass es da ein ominöses Virus gäbe, ein Coronavirus. Für viele war das neu, obwohl wir kannten es ja noch aus der Schweinegrippe. Das war dann eben halt 15 Jahre davor. Und aber es war eine gewisse Verunsicherung da. Und ja, ich denke mal, darüber sollten wir jetzt mal reden, was damals eigentlich passierte, auch die Reaktion der Politiker.
Ja, also erstmal Hinweis für euch. Ihr könnt bei uns auf der Seite Eva Herrmann offiziell, wenn ihr oben die Lupe anklickt und dann links in die Suchleiste oben reinschreibt, was denn, stabil durch den Wandel, also Hashtag stabil durch den Wandel, dann könnt ihr in den Anfang des letzten Jahres, ich glaube, wir haben richtig regelmäßig angefangen, müsste gewesen sein, um Ende Februar, Anfang März herum. Wir haben vorher so Einzelpodcasts gemacht, eigentlich von Januar an, aber es ist allemal spannend, sich einfach mal so einen Podcast von vor ein Dreivierteljahre anzuhören. Und wir werden auch heute sprechen über Geheimpapiere aus den Ministerien, die sozusagen den Weg vorgegeben haben, von dem natürlich die meisten Bürger nichts wussten, sondern sich immer nur gewundert haben über die rasante Veränderung ihres Lebens. Ja, damals war es so, Andreas, wir hatten sogar Freunde, die waren in China über die Jahreswende. Und die kamen zurück aus China Anfang Januar und die waren schwer krank, wenn du dich erinnerst. Die lagen also mit hohem Fieber, mit Lungenproblemen im Krankenhaus 4 Wochen lang. Also das war schon, eine Person lag da fast auf der Kippe. Und da hat man dann gesagt, Mensch, ist das jetzt gleichzusetzen mit dem, was wir an Bildern aus China sehen? Und zwar wurden damals aus heutiger Sicht, könnte es sein, dass es lanciert wurde, für den Westen wurden Videos gezeigt, wo plötzlich mitten auf der Straße die Leute umfielen, wie tot. Weiß man nicht, ob sie tot waren, es hieß, sie sind tot. Und ich erinnere mich, dann gab es so Videos, wo viele Menschen in China unterwegs waren und zum Beispiel auf die Hand gespuckt haben und die Türgriffe von Straßenbahnen und Lifts und Aufzügen beschmiert haben nach dem Motto, wir wollen jetzt die gefährliche Mikrobe Covid-19 oder Corona wollen wir jetzt verbreiten.
Ja, also heute kann man natürlich schon mit einer wirklichen Gewissheit sagen, es war eine gigantische Inszenierung, die man uns vorgespielt hatte. Das heißt, die Leute mussten in Angst gebracht werden. Ich weiß noch die Bilder, wo die Menschen, wie du es immer so süddeutsch aussprichst, so stangelgrad umfielen quasi, also mit durchgedrückten Knien, also gar nicht in sich einsackten, sondern gerade überschlugen und dann aufschlugen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat auch mit uns etwas gemacht. Wir waren zutiefst erschrocken über diese Entwicklung, weil es ist ja durchaus möglich, dass diese Situation wahr gewesen sind. Und wir haben uns dann damals sofort damit auseinandergesetzt, haben dann hier unsere eigenen Maßnahmen eingegriffen. Übrigens, jeder, der halbwegs seriös ist, der macht das natürlich auch, wenn er die Dinge erkennt, beziehungsweise noch nicht analysieren kann, die Zusammenhänge nicht kennt. Und dann haben wir in unserem Eingangsbereich eben halt entsprechende Desinfektionsmittel gestellt.
Schleusen.
Nicht, also lange bevor überhaupt in irgendeiner Form davon gesprochen gesprochen wurde. Ich weiß doch, wir sind hier in den Supermärkten rumgefahren, hier in Kanada, in den Shoppers heißen die, das sind so Drogeriemärkte, und haben dann Masken aufgekauft und die haben uns angeguckt, warum wir die Masken daraus getragen hatten. Das war schon eine ganz eigenartige, skurrile Situation. Und wir haben dann auch darüber gesprochen mit den Leuten hier. Ja, es gibt da ein Virus, was da aufkommt und so weiter. Und dann guckt, ich weiß nicht, du hast mir erzählt von einer Frau an der Kasse im Supermarkt, die gelacht hat, ein Virus hier bei uns, haha, und hat gelacht, aber doch bei uns nicht. Und Wochen später war plötzlich die Panik da. Wir waren nicht in Panik, sondern wir waren in Vorsicht und haben auch offen darüber kommuniziert. Seid vorsichtig, lasst euch jetzt nicht im Prinzip in irgendeine Gefahr reinbringen, haltet Distanzen, bis die näheren Informationen da sind. Es gab natürlich zu der Zeit auch einige, die gesagt haben, alles fake. Das ist allerdings komisch, weil man konnte es noch gar nicht wissen. Und das gibt es ja natürlich auch im Nachhinein. Ja, das haben wir ja alles von Anfang an gewusst. Das geht natürlich nicht zu wissen, sondern das ist mehr oder weniger Treu und Glauben. Das hat aber mit Wissenschaft nichts zu tun und auch nicht mit wirklicher Intuition. Man muss die Sachen ja auch sachlich dann ermitteln.
Naja, wir waren zwiegespalten. Wir haben jetzt nicht hundertprozentig gesagt, oh, wie gefährlich, sondern wir haben gesagt, kann natürlich genauso ein Ding wie die Schweinegrippe damals gewesen sein, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass das eine pharmazeutisch orientierte Aktion war, gewinnbringend möglichst. Und das haben wir durchaus nicht ausgeschlossen, aber da wir eben nicht hundertprozentig wussten, waren wir zunächst vorsichtig. So, jetzt ist aber dann von Seiten der Regierungen, plural weltweit, ein Narrativ aufgebaut worden. Das heißt, die Mikrobe wurde zum Feind erklärt. Und es ist ja dann auch, das habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, wann genau das war, dass die WHO die Mikrobe dann zur Pandemie, also zu einer weltweiten Epidemie, mehr oder weniger verkündet hatte. Und damit war klar, jetzt dürfen auch Maßnahmen umgesetzt werden, die gehen an die Freiheit ran. Ich habe mal hier aus dem Podcast von, der hieß damals noch, glaube ich, Podcast, habe ich rausgesucht eine Meldung vom 27. Februar 2020, und zwar aus Großbritannien. Da hieß es bei The Sun, das Virus könnte im schlimmsten Fall 500.000 Briten töten. Und die könnten in einem vernünftigen Worst-Case-Szenario durch das Coronavirus getötet werden, so ein Regierungsbericht. Da ist zum ersten Mal der Begriff Worst-Case-Szenario aufgetaucht. Und wir werden zu diesem Begriff nachher auch, was die Berichte der deutschen Regierung angeht, zurückkommen. Denn es gab offenbar, oder nicht offenbar, sondern nachgewiesenerweise, von verschiedenen Thinktanks ausgehend eine Gruppe von sogenannten Experten, die meisten China-orientiert, die meisten mit langjährigen Arbeitserfahrungen in China auf höchsten Ebenen, die an einem Papier gearbeitet haben, welches auf jeden Fall den europäischen Regierungen wahrscheinlich unisono zugeteilt wurden. Ich sage es mal ganz vorsichtig, wir können das natürlich nicht nachweisen, aber es gibt gewisse Wordings, die darauf schließen lassen, und über dieses Thema haben auch einige Journalisten in den letzten anderthalb Jahren gearbeitet, wo Empfehlungen abgegeben wurden, und die waren dann länderübergreifend ja natürlich auch sehr ähnlich, wie die Menschen in ein Worst-Case-Szenario hineingeführt werden. Und zum Beispiel hatte sich diese Überschrift bei der Sun geeignet dafür, den Menschen Angst einzujagen. Also 500.000 Briten könnten im schlimmsten Fall von diesem Virus getötet werden. Das Dokument der National Security Communication warnt ebenfalls davor, die derzeitige Planung geht davon aus, dass 2-3% der symptomatischen Fälle zu einem Todesfall führen würde. Auch diese Zahlen sind in deutschsprachigen Gegenden kommuniziert worden. Man hat dann herausgefunden, dass die in Wirklichkeit bei wie viel 0,00 oder so gelegen haben.
0,001, glaube ich.
Ja. Und dann kamen die Meldungen aus Italien. Italien hat 11 Städte inmitten des Virusausbruchs abgeriegelt, alles Ende Februar, in der Lombardei, im Veneto. Und es hieß dann, Italien wird zum europäischen Epizentrum der Corona-Krise. Die Finanzmärkte waren dann schon in Aufruhr. Die Aktien, der Ölpreis, alles stürzte ab. Gold wurde plötzlich als sicherer Hafen gefragt. Und unisono hieß es überall, Corona ist jetzt da. Europa ist ganz schlecht vorbereitet. Auf jeden Fall auch die europäische Wirtschaft ist nicht vorbereitet. Die neue Krankheit, die Lungenseuche, hieß es ja auch lange, diese Lungenseuche droht jetzt, die Konjunktur auf dem gesamten Kontinent herunterzureißen. Andreas, erinnerst du dich? Und wir haben schon die ersten Male darüber gesprochen, was das bedeuten könnte, nicht nur für die Gesamtwirtschaft, die Volkswirtschaft, sondern auch für den Mittelstand und so weiter.
Ja, und genau an dieser Stelle kam ich natürlich mit meiner Denkstruktur plötzlich ins Spiel, weil ich gemerkt habe, wow, da läuft ein ökonomischer Prozess ab. Und wir wussten ja, dass wir 2001 beispielsweise das 9/11 hatten, dann 2008 die Finanzkrise, dann 2015 die Öffnung der Grenzen. Das sind ja alles Faktoren, die mit den Finanzsystemen und der Geldmengenpolitik im Einklang zu bringen sind. Und man spürte hier schon eine lang angelegte Strategie, die fast militärisch durchgesetzt wurde. Und ich habe mich gewundert, 2019, das war dann, als plötzlich die Diskussion rumging, dass mehrere schwarze Schwäne im Umlauf sein könnten, die jetzt explodieren könnten. Markus Krall hat das in seinem Buch beispielsweise deutlich beschrieben. Und alle waren jetzt in der Hab-Acht-Situation. Wie wird diese Finanzspannung, die in den gesamten Finanzmärkten drin sind, inklusive der Pseudoökonomie, also das Problem der spekulativen Staaten gegen die produktiven Staaten, das gesamte Weltgefüge der Ökonomie und des Finanzsystems in Verbindung mit den NGOs, WHO und so weiter, das plötzlich bekam einen Ton rein, wo ich gesagt hatte, alles klar, das ist der schwarze Schwan, der jetzt gezogen wird, der heißt Corona. Da konnte natürlich keiner dann wirklich mit rechnen, in welcher Form das stattfindet. Ich hatte immer noch kalkuliert, dass es irgendein Kernkraftwerkunfall sein könnte, aber das wäre zu schwer natürlich auch umzusetzen, weltpolitisch umzusetzen. Diese Corona-Geschichte, und das hatte mich dann nachdenklich gemacht, diese weltweite Gleichschaltung aller Regierungen. Und da sind wir das erste Mal stutzig geworden, haben gemerkt, okay, es könnte doch eine komplett falsche Flagge sein, die hier läuft. Heute wissen wir es natürlich, auch wenn es immer noch Menschen gibt, die glauben, das ist nicht so. Aber es liegt natürlich darin, dass wir keine Wissenschaftler mehr haben, die in charge sind, sondern nur noch Funktionäre. Und diese Wissenschaftler, die eigentlich wirklich noch in Ordnung waren, da kommen wir mit Sicherheit noch mal drauf, längst im Prinzip eliminiert wurden, also rausgenommen wurden aus dem Spiel.
Ich würde das jetzt ein bisschen relativieren, also eine falsche Flagge in dem Sinn wäre ich ein bisschen vorsichtiger mit diesem harten Ausdruck, aber sagen wir mal, ist schon eine Menge erkennbar, was in eine sehr konkrete Richtung führt. Damals, Ende Februar 2020, hat dann das Bundesgesundheitsministerium in persona Jens Spahn, der blühte ja plötzlich auf, der kam also an die Front, der war die ganze Zeit vorne und man merkte auch an der Art seines Auftretens, wenn man so ein bisschen einen geschulten Blick hat, merkte man, wie Spahn aus seiner Versenkung hervortrat und sich plötzlich immer selbstbewusster gab. Und eines schönen Tages hieß es dann, dass Spahn, und das war eben auch noch Ende Februar, einen Militärarzt für seine neu geschaffene Abteilung Gesundheitssicherheit berufen hatte. Und da haben wir uns gefragt, was will denn jetzt? Also da war noch längst nicht klar, wohin geht die Reise mit dieser Mikrobe. Ihr müsst euch vorstellen, die war ja erst ein paar Wochen auf dem Plan. Und plötzlich gibt es eine neue Abteilung, Gesundheitssicherheit. Und plötzlich gibt es einen Militärarzt. Der Mann, der da in Amt und Würden kam, das war der bis dato amtierende Chef des Bundeswehrkrankenhauses Ulm, Generalarzt Hans-Ulrich Holtam. Und der ist ab dem 1. März dann im BMG, also Bundesministerium für Gesundheit, zuständig gewesen ab diesem Tag für die zusätzliche Abteilung. Und da haben wir uns auch gefragt, was könnte dahinter stecken?
Naja, da war damals schon erkennbar, dass wir hier eine groß angelegte strategische Organisation vermuten konnten. Wir dürfen eines nicht vergessen, der Bundesgesundheitsminister ist ein gelernter, ich glaube, Sparkassenkaufmann oder Bankkaufmann oder irgendwie so etwas. Also hat natürlich nicht die Expertise, gesundheitlich tatsächlich da entsprechend Stellung zu nehmen. Das soll aber nicht heißen, dass er nicht in der Lage wäre, ein Ministerium zu führen, um das mal ganz deutlich zu sagen, obwohl ich das aus seiner Sicht oder wenn ich das so im Nachhinein versuche zu analysieren, feststelle, er hat das wirklich nicht gemacht im Interesse der Menschen, sondern im Interesse seiner Vorgaben. Das kann man heute damit, glaube ich, sagen. Und wenn er nun auf der einen Seite einen Spezialisten, einen Arzt dort einsetzt, dann ist es erst einmal richtig gut, dass er das macht, dass er also einen Sachverständigen mit drin hat in seinem Team. Aber auf der anderen Seite damit die Bundeswehr ins Spiel mit reinbringt. Und diese Kombination ärztliche Expertise und die Bundeswehr, die also militärische Infiltration in ein solches Ministerium. Da ging bei mir schon so ein bisschen die Alarmglocke los, was wir ja heute wissen. Heute ist ja die Bundeswehr kurz davor, offiziell eingeführt zu werden und die Ministerien quasi sogar zu führen, also maßgeblich zu beeinflussen. Aber das wurde damals schon entsprechend eingeleitet und da wurde es dann immer klarer, dass es sich doch um eine konzertierte Aktion handelt.
Ja, und ich bin jetzt doch noch mal kurz zum Nachschauen gegangen. Die Covid-19-Pandemie ist der weltweite Ausbruch der Infektionskrankheit Covid-19, schreibt Wikipedia. Die Pandemie hat in vielen Ländern dramatische Auswirkungen, schreibt Wikipedia. Es steht hier nicht, dass die Maßnahmen dramatische Auswirkungen haben, sondern die Pandemie. Der Ausbruch dieser neuen Lungenentzündung ist am 31. Dezember 2019 registriert und bestätigt geworden. Am 11. Februar 2020 schlug die WHO den Namen Covid-19 vor. Im Januar 2020 entwickelte sich die Krankheit zur Epidemie in China. Ihr erinnert euch, da es heißt ja immer, oder es hieß Wuhan-Virus, denn das ist der Ausbruchsort angeblich in einem Labor. Der damalige US-Präsident Trump hat es dann immer das China-Virus genannt, was ihm dann verboten wurde von den sozialen Medienchefs und so. Naja, und am 11. März 2020 hatte die WHO Covid-19 zu einer weltweiten Pandemie erklärt. Also das ging ja auch alles relativ schnell. Und es gab dann viele Berichte, plötzlich wurde in Deutschland mehr und mehr darüber berichtet, jetzt haben wir eine Pandemie, was heißt das? Und dann hieß es, zum Beispiel hatte ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums es zusammengefasst, wenn es erforderlich ist, also man fragte, wie sehr darf der Staat seine Bürger im Falle einer Epidemie einschränken? Da haben wir alles ja noch gar nicht geträumt, was heute Alltag ist. Und da hieß es eben von Seiten des Bayerischen Gesundheitsministeriums, wenn es erforderlich ist, können auch wichtige Grundrechte wie Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit oder Unverletzlichkeit der Wohnung sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt werden. Also es ist ja dann schon ein Hinweis darauf gewesen, was kommen könnte. Außerdem hieß es, Veranstaltungen, Ansammlungen dürfen im Fall einer Pandemie, das sind dann die Regularien, verboten werden. Den Behörden stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, bei denen es mal darum geht, das Auftreten einer Krankheit zu verhindern, mal darum, eine Ausbreitung zu bekämpfen. Dann dürften umfangreiche Kontrollmaßnahmen auch auf Grundstücken oder in Verkehrsmitteln aller Art, Flugzeugen, Bussen, Bahnen, vorgenommen werden. Und schon damals, Andreas, ist natürlich ein Schrei der Empörung durch die Welt gegangen.
Naja, zumal die Menschen wie eine Billardkugel auf Bande gespielt wurden, von links nach rechts und damit natürlich emotional ausgehebelt wurden. Da gab es den Funktionär Drosten, der sich hinstellte am Anfang und sagte, das ist nichts weiter als eine kleine Grippe, wir brauchen uns da gar keine Sorgen machen, so schlimm ist das gar nicht. Frau Merkel sprach davon, dass Masken beispielsweise völlig absurd wären, das macht gar keinen Sinn, das sind Virenschleudern und eigentlich war das alles so eine Taktik, so nach dem Motto, macht euch keine Gedanken, ist überhaupt nicht schlimm. Und damit wurden die Leute in eine Richtung der Beruhigung gebracht. Und plötzlich kommt diese Diskussion, Achtung, wir haben uns geirrt, da läuft etwas schief. Und es sah so aus, als ob sie entweder inkompetent sind oder wirklich überrascht, je nach Perspektive derjenigen, die sich damit beschäftigt hatten. Die Masse hat wahrscheinlich gedacht, das Virus hat einfach zugeschlagen und man konnte nichts dagegen tun. Und plötzlich wurde sofort die härteste Gangart angeschlagen. Das heißt, man sprach von der Abschaffung quasi der Menschenrechte. Das ist ja ein heißes Thema, weil niemand von den Menschenpflichten ja auch gesprochen hat. Der Menschenrechtsbegriff ist ja ein Begriff, der überhaupt nicht richtig definiert ist. Und den kann man natürlich hervorragend biegen. Und diese Biegebegriffe, die aus den Thinktanks schon damals entwickelt wurden, 1949, als die UN gegründet wurden, und die Menschenrechte erfunden wurden. Das ist ja ein Begriff, der erfunden wurde, weil die Menschenrechte oder auch die Menschen, wie heißt es nochmal, der Schutz, die Menschenwürde, das sind ja Begriffe, die nicht definiert sind, sondern die sind ganz grob, mehr oder weniger so in Überschriften, als Überschrift, als juristisch Propaganda. Die sind juristisch sauber nicht definiert. Also mit Menschenrecht kommt ja jeder, der arabische Terrorist, wie es aus Amerika gesehen wird, der sich selbst als Freiheitskämpfer sieht, der hat ein ganz anderes Menschenrechtsverständnis als der US-amerikanische Terrorist in Uniform eines US-Soldaten, der sich selbst allerdings auch als Verteidiger der Freiheit der Welt und der demokratischen Rechte versteht. Und genau damit kann man die Menschen in diese Unsicherheit bringen, in diese Schleuderkurse bringen. Und wenn die Menschen keinen stabilen Stand mehr haben, dann fangen sie an zu schlingern. Und wenn sie dann irgendwann an vor sich hin zu rutschen und gehen nicht mehr, sondern taumeln nur noch durch die Welt, dann gerät irgendwann ein Problem, das sie nicht mehr können. Sie sind eingedampft und dann halten sie sich nur noch nach den Vorgaben. Und das gehört zu dieser Strategie, die Menschen mehr oder weniger fertig zu machen. Aber das gelingt natürlich nur bei einer großen Masse. Ich sage bewusst nur bei einer großen Masse, weil eine kleine Gruppierung, eine kleinere Gruppierung nicht alles mit sich machen lässt, zum Beispiel unsere Zuhörer hier. Und die sagen dann durchaus, es ist eine schwierige Zeit, aber wir hören nicht auf mit dem Denken.
Man hat damals schon angefangen, über Isolation zu sprechen. Das ist sehr schnell gegangen und wir können uns an viele Diskussionen erinnern, die unseren Kindern galten, den kleineren, den ganz kleinen, aber auch den größeren. Und die Gefahren für die Kinder, ich habe hier einen Brief vorliegen, den hatte uns eine Erzieherin geschickt auch, die dann unter anderem gesagt hat, dass die Isolation sozialer und psychischer Art für Kinder und Jugendliche das Urvertrauen zerstört und schon schlimm genug in dem Moment sei, aber eben dramatische Langzeitfolgen habe. Und daraufhin haben sich dann auch Experten gemeldet, die gesagt haben, damit sind Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Kinder auch als Erwachsene später weniger soziale Bindungen eingehen und wieder in der Einsamkeit landen werden, weil es das ist, was sie eben gelernt haben als Kind, wodurch sie geprägt wurden. Und Isolation wurde damals schon ausgemacht als gravierender gesundheitlicher Risikofaktor. Das ist natürlich alles seit der Mutter-Kind-Bindungstheorie längst bekannt, aber in der Psychologie und Psychiatrie schon lange. Und man sprach damals von einer großen Gefahr, von einem Frontalangriff auf das Selbstvertrauen der Menschen, wenn die also Wochen und Monate lang mit Abstandsregeln terrorisiert werden. Und es hieß, das wird einfach ein Risiko sein für dauerhafte Schäden. Misstrauen, Angst, all das wird damit entwickelt. Und ein Eigenbild, ein Selbstbild, das ein Kind bekommt von einem gefährlichen Virus, und man sich selber sogar identifiziert damit und sich als Virusträger ausgemacht hat, das ist dann wirklich eine große Gefahr für das Selbstvertrauen der Kinder. Die Diskussionen gingen damals los, als eben auch klar wurde, ja, dann muss man eben, ihr könnt euch erinnern, da wurden so Kreise gemalt, in die die Kinder gesetzt wurden, die sie nicht übertreten durften. Es gab ja Absonderlichkeiten erster Güte in diesem Zusammenhang. Und dann begann natürlich auch Andreas Lieblingsthema auf den Finanzmärkten mehr und mehr darüber berichtet zu werden. Die Wall Street, hieß es, wacht jetzt auf, was das Coronavirus anrichten könnte. Die Finanzwelt erkenne, wie sehr sich das Szenario von einem Handelskrieg oder anderen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten Zeit unterscheidet, nämlich viel schlimmer ist. Und es begann dann zum ersten Mal das Wording zu kreisen von einem Handelskrieg. Und wir haben festgestellt, der Name Krieg, der Name Kampf, der Begriff, all das wurde plötzlich in Verbindung gebracht mit der Mikrobe.
Ja, und dazu müssen natürlich die entsprechenden Wege vorbereitet werden. Und das bedeutete natürlich erst einmal die private Globalsteuerung der Gesundheit, die eingebaut werden musste. Das bedeutet die private Johns Hopkins Universität beispielsweise.
Von der hört man ja heute gar nichts mehr.
Nein, ne? Überhaupt nicht. Die ist ja irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts, ich glaube irgendwie 1870 rum, gegründet worden. Und das nach dem Johns Hopkins, das war ein zigfacher Millionär, ein reicher Mann, der sein Erbe hinterlassen hat, der natürlich auch schon privat organisiert war, also einer der frühen NGOs. Und das entwickelte sich natürlich auf dieser Ebene genau weiter. Und wenn wir sehen, dass die großen globalen Steuerer der Gesundheit wie Bill Gates, Bloomberg und Co. und so weiter für das Management des globalen privaten Gesundheitsbetriebes eben halt zuständig waren. Die Gavi zum Beispiel, die wurde gegründet, also mit Pharma-Stiftungen von 1999, und das war Bill Gates, der das entwickelt hatte beispielsweise. Oder die CEPI, die Koalition for Epidemic Preparedness Innovation, das zum Beispiel wurde ebenfalls finanziert durch die Pharmakonzerne und die üblichen Verdächtigen, und natürlich auch das World Economic Forum beispielsweise, welches plötzlich eine Rolle spielte. Und der Name Klaus Schwab, der bisher eigentlich nur wenigen bekannt war, ich kannte den Begriff schon des Längeren, weil ich mich damit beschäftigt habe, natürlich ökonomisch und auch immer wieder mit den Davos-Weltwirtschaftsforen zu tun hatte. Aber bis dahin kannte den keiner so wirklich. Und plötzlich kamen diese Dinge auch aus der Hecke. Und dann wurde das regelrecht vorbereitet wie eine Kriegsvorbereitung. Das Militär wurde letztendlich aufgestellt, die einzelnen Behörden, die WHO, die maßgeblich mitbeteiligt wird von privaten Unternehmern wie Bill Gates und so weiter. Das klingt immer so nach Feindbild, und wenn man Bill Gates nennt, klingt das immer nach Verschwörungstheorie, was jetzt kommt. Nein, es ist nun einmal einer der Personen, die dann ja auch ganz deutlich auftraten, nämlich damals im Fernsehen, und sagte dann, wir werden 7 Milliarden Menschen durchimpfen. Und das war natürlich schon großartige, in der Art groß, nicht toll, sondern großartig, waren das natürlich schon Entwicklungen, die da entstanden waren. Und letztlich diente das Ganze natürlich einer Umverteilung, einer finalen Umverteilung der Finanzstrukturen weltweit in die Gruppe einer kleinen Ultra-Elite, die sich selbst so genannt hat. Die sind natürlich keine Elite, sondern das sind einfach nur wenige Leute, deren Geld gespielt wird, zugespielt wird, nicht durch Spekulation, sondern durch ein Ponzi-Spiel zu Lasten der Menschheit. Und man wusste, dass die Masse der Menschheit jetzt in die Armut geraten wird, zugunsten einer Handvoll Personen, die das ganze Ding steuern. Das war ganz klar die Strategie, die dahinter stand und auch aufgegangen ist bisher.
Ja, und dazu kommen wir im Einzelnen auch noch. Es ist dann im Frühjahr 2020 mehr und mehr erkennbar geworden, dass die sozialen Netzwerke, die großen Tech-Giganten, Facebook, Google, Twitter und so weiter, dass die sich jetzt zusammengeschlossen hatten im Kampf gegen Fake News. Und dazu gehörten einfach die größten Internetkonzerne der Welt, aber auch die WHO. Die haben dann beschlossen, sich monatlich zu treffen, um zu erörtern, wie Fehlinformationen über Covid-19 eingedämmt werden könnten. Und damals sind immer wieder auch die Bezeichnungen Lungenseuche Covid-19 gefallen. Und es hieß dann, und dieser Beschluss wurde gefasst, dass die großen Tech-Konzerne künftig direkt an die WHO Meldung erstatten. Zu diesem Schluss kamen dann alle beteiligten Firmen bei einer ganztägigen Beratung auf dem Facebook-Campus Menlo Park. Und die WHO hatte dazu eingeladen und so hat man dann mehr oder weniger einen Zusammenschluss der Globaleinrichtungen hergestellt. Und jeder, der dann schon anfing, kritisch zu denken, lauter zu denken, ich meine jetzt nicht nur freie Journalisten, sondern ich meine natürlich auch Experten, Epidemiologen, Immunologen und so weiter, Virologen, die gesagt haben, stopp, 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 also Covid haben wir die ganze Zeit, Coronaviren gibt es seit Jahrzehnten. Das ist doch alles vielleicht gar nicht so gefährlich. Gewiss für alte, vorerkrankte Menschen kann jede Grippe tödlich sein. Aber ist denn diese Corona-Mikrobe irgendwie etwas anderes? Und viele kamen zum Schluss, nein. Und das war auch die Zeit, wo wir dann immer mehr erkennen mussten, wow, 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 was findet da wirklich statt? Und China hieß es dann im Westen, blockiere die Infos und die besten Informationen über das Virus kämen aus militärischen Quellen, aus China. Also da wurden dann viele Spiele gespielt. Wer sagt die Wahrheit, wer sagt nicht die Wahrheit? Und in Deutschland hatte sich dann inzwischen, also auch so Anfang März, Ende Februar, Anfang März, der Bundesverband der deutschen Industrie zum ersten Mal richtig nach außen gewandt und ein koordiniertes wirtschaftspolitisches Vorgehen gefordert. Da bist du damals hellhörig geworden, Andreas. Und zwar hatte sich der BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang gemeldet und hatte gesagt, neben dem Gesundheitsschutz muss die Politik ab sofort das wirtschaftliche Krisenmanagement in den Fokus nehmen. Die Auswirkungen des Virus seien in Ausmaß und Dauer überhaupt nicht absehbar. Die Bundesregierung müsse jetzt schleunigst wirtschaftspolitische Impulse für eine Belebung des Wachstums liefern.
Ja, und das war natürlich dann der Startschuss für einen Sozialismus. Wenn wir das Gesamte mal versuchen, nochmal ökonomisch einzuordnen, denn das ist die parallele Schiene, die nämlich läuft. Wir reden jetzt über die Virusentwicklung und deren offizielle Propaganda, in denen dann beispielsweise völlig absurde Begriffe genutzt wurden, die unseriös sind, wie zum Beispiel im Worst Case könnten 500.000 Briten beispielsweise sterben. Warum nicht 5 Millionen, warum nicht 100.000, wie kommen die auf 500.000? Und das sind mehr oder weniger so reine Kaffeesatzlesungen, die stattfinden, um eine Zahl zu nennen, um Menschen in die Unsicherheit zu treiben. Das ist hochgradig unseriös. Wir wissen also hier, dass Deutschland Europa damit in eine wirtschaftliche größere Zwangslage reingeschoben wird. Wirtschaftlich heißt physisch-ökonomisch. Wirtschaft im Sinne von einem Wirt und der schafft. Und das sind eben halt beispielsweise Mehrwerte, die geschaffen werden durch Arbeit, durch Bedürfnisbefriedigung von Menschen, nämlich die Volkswirtschaft. Und die sollte offenbar zerstört werden, weil nämlich es galt, das Finanzsystem zu schützen, was dort drüber steht. Das heißt, die Wirtschaft war den großen Finanziers dieser Welt egal, um es mal ganz deutlich zu sagen. Denn die eigentlichen Staatslenker sind nicht die Politiker, die wir sehen, sondern das sind diejenigen, die dahinter stehen. Staat leitet sich übrigens von dem Wort Status ab. Und Status heißt Stand. Und Stand ist Vermögensstand. Und Vermögensstand heißt nichts anderes als, wer regiert die Welt? Das ist derjenige, der das Geld regiert. Deshalb heißt zum Beispiel auf Französisch Staat auch Etat. Da sehen wir wieder, dass der Begriff des Geldes eine große Rolle spielt. So, und jetzt haben wir mehrere Situationen, die wir jetzt gemeinsam abwickeln. Europa als letzte Bastion mit eigenen Völkern, die noch nicht den neuen Weltsystemen untergeordnet waren. Die haben eigene Traditionen, eigene Kulturen noch gehabt und so weiter. Und auf der anderen Seite USA, wo wir einen Präsidenten Donald Trump hatten, der eine brillante Bilanz seiner politischen, wirtschaftlichen Aktivitäten vorzuweisen hatte. Die Wirtschaft kam in Gang. USA hat gesagt, American first. Und die haben gesagt, wir wollen Amerika wieder groß machen. Und zwar groß machen in ihrem Ansehen und nicht nur in ihren Kolonialisierungsvorhaben, wo sie überall auf der Welt mit Panzern mehr oder weniger Länder erobern, sondern wir wollen eben halt Amerika wieder in das alte Schema zurückbringen. Das passte natürlich nicht in diese Gruppen des Deep States, die natürlich weltweit verknüpft sind und so weiter. Das heißt, hier sind mehrere Faktoren. Die Wirtschaft Wirtschaft in Europa an der Stelle erst einmal als letzte Bastion mit eigenen Menschen, mit eigenen Profilen, mit eigener Ethne und auch mit Traditionen, die möglichst zu aufzureiben. Und auf der anderen Seite eben Donald Trump, der plötzlich sagt, ich interessiere mich für das Volk, dass der auch weggemacht werden musste. Also mussten seine wirtschaftlichen Erfolge platt gemacht werden. Und das Ganze natürlich in Absprache der weltführenden, elitären Leute, die gehen dann eben halt auch in China rein. Und alles diese Dinge spielen eine ganz große Rolle. Ich will das nur mal mit reinbringen, weil wenn man die Geschichte verstehen will, dann ist es nicht nur ein Fakt. Die Geschichtsbücher, die wir lesen, beispielsweise auf dieser Welt, sind ja nichts anderes als Kriegsberichterstattungen bisher gewesen. Aber die Kriege zeigen sich immer in ganz verschiedenen Formen. Religiös, soziologisch, durch Entwicklungen beispielsweise, ökonomisch, geldmengenpolitisch beispielsweise. Ja? Gerade die religiösen Strukturen spielen eine Rolle, aber auch natürlich geostrategisch, wo die Feldherren mehr oder weniger die Grenzen verschieben durch irgendwelche Kriege im Rahmen der Jahrhunderte. Aber all diese Dinge muss man zusammen zu einem Zopf flechten, um dann zu sehen, es wird zwar immer unschärfer, das Bild, aber das Gesamtbild damit dann trotzdem wieder so sauber, dass man dann den großen Zusammenhang herausarbeiten kann.
Ja, ich möchte jetzt noch mal, du benutzt ja auch immer wieder den Begriff elitär. Ja. Manchmal setzt du davor selbsternannte Elite oder so. Also ich habe jetzt gerade beschlossen, ich werde das jetzt nelitär nennen, nämlich nicht elitär, aber dann ist der Begriff drin, Nelite oder nelitär, weil ihr wisst dann auch, was damit gemeint ist, weil das ist ja genau das, was immer wieder, wo wir alle immer wieder auf den Leim gehen. Es sind Elitäre, es sind Philanthropen, sind sie natürlich nicht. Also die Nelitäre.
Wo nimmst du das her? Das ist ein wunderschöner Begriff, habe ich noch nie gehört, aber Nelite klingt richtig gut. Also die Nelite, die diese gesamte Situation steuert, also die Nicht-Elite, weil Elite sind ja immer die Besten und nicht die Schlechtesten. Und wenn wir dann Nelite sagen, dann ist es die Nicht-Elite, dann haben wir es wenigstens auf den Punkt gebracht, wen wir meinen.
Oder auch Null-Elite kann man auch nehmen. Also das N kann ja für viel stehen. Oder Negativ-Elite. So, also wir haben dann Meldungen gesehen. Ich habe mal eine Schlagzeile vom März 2020 rausgeholt. Überschrift: Es wird wirklich, wirklich schlimm sein. China steht vor dem finanziellen Armageddon. 85% der Unternehmen werden in 3 Monaten pleite sein. Andreas, das war eine große Tageszeitung aus Deutschland. Und wenn man sich das heute anguckt, kann man davon nicht gerade reden.
Nein, das kann man wirklich nicht. Das kann man wirklich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja damals auch in einer Art Schockzustand noch. Ich war schon in der Analysephase. Ich muss das ganz deutlich sagen, wie ich mich dabei fühlte, habe meine Intuition laufen lassen, habe gemerkt, da stimmt etwas nicht, war aber durch die Daten durchaus noch in einer Schockphase. Man darf natürlich eines nicht vergessen, wir waren damals schon relativ auch auf Vormarsch mit unserem Telegram-Kanal, haben immer mehr Menschen erreicht und waren uns unserer Verantwortung damals natürlich auch schon bewusst, auch wenn es dann eben halt nur 20.000 oder 30.000 Abonnenten waren. Was heißt nur, das war ja schon eine ganze Menge, aber wir waren uns dessen natürlich bewusst und müssten vorsichtig sein, wie wir darauf reagieren. Und aus diesem Grunde wird es dann öfters immer mal so gesagt, ah ja, also ich habe das damals schon ganz anders gesehen. Ja, wenn man zu Hause sitzt in seinem Wohnzimmer, dann kann man die Sache natürlich auch ganz anders sehen. Wenn wir beide uns unterhalten gemeinsam und dass die Mikrofone sind aus, dann sprechen wir auch ganz anders und steigen viel tiefer in die Themen ein und diskutieren auch die einzelnen Planspiele, die dahinter sein könnten, um uns eben heranzutasten, in welche Richtung es geht. Aber was wir hier machen wollen und auch damals schon gemacht haben, war ganz seriös nur die Dinge abzuarbeiten, die wir kannten. Und ich habe dann meine Meinung dazu gegeben, die dann eben halt schon eine bestimmte Richtung vorgeben konnten. Aber es war auch als Meinung etikettiert, im Unterschied zu den öffentlich-rechtlichen Medien, wo Meinungen gegeben werden, aber dargestellt werden, als wären es irgendwelche Nachrichten. Das sind es eben nicht. Das ist dann unseriös aus meiner Sicht.
Ja, wir bemühen uns, sagen wir mal so, wir bemühen uns wirklich größtmöglich. Und ihr schickt uns immer wieder auch Videos zu und hier darüber müsst ihr berichten und Meldungen. Wenn wir die nicht verifizieren können, wenn wir den Ursprung, die Quelle nicht kennen, wenn es uns nicht als seriös erscheint, genug erscheint, dann veröffentlichen wir dies nicht. Und wenn wir einen Fehler machen und etwas doch durchgerutscht ist, stellen wir es sofort richtig. Das ist für uns ganz wichtig und da danken wir euch auch immer wieder. Als wir damals anfingen, haben wir diesen Kanal, gibt es seit November 2019. Also wir haben wirklich eigentlich alle mit der Mikrobe gemeinsam angefangen in dieses große, damals war es noch ein Boot, jetzt ist es ein Dampfer, ein großer Container sogar, mit euch allen an Bord. Jetzt sind wir schon fast 200.000 und manche schreiben, Mensch, ich kenne euch, seit ihr 2.000 Abonnenten hattet. Andere kamen dazu bei 30.000, 40.000. Und es ist natürlich euch zu verdanken und es ist für uns jetzt auch ganz wichtig, an dieser Stelle mal ausgesprochen laut Dankeschön zu sagen für eure Mitarbeit, für eure Liebe, für eure Treue, für eure Gemeinschaft. Denn ich glaube, das ist etwas, was wir hier schon, und das ist das Gute an der Mikrobe, errichten durften. Eine weltweite Gemeinschaft. Ihr sitzt ja auf der ganzen Welt, seid mit uns verbunden und im Geiste vereint.
Ja, und dafür sind wir wirklich dankbar. Und ich glaube, warum das so ist, dass das so sukzessive nach oben gestiegen ist, das ist ja nicht irgendwie eine Eintagsfliege, sondern so langsam gewachsen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir eben halt nicht auf jeden Zug gleich aufspringen. Ich sehe das, wenn manchmal neue Informationen reinkommen und diese Informationen sind wirklich spektakulär, dann beginnt bei uns eine innere Maschine, diese gesamten Dinge zu überprüfen auf Richtigkeit. Und ich weiß, dass natürlich alle zeitgleich, sowohl die Alternativen als auch die Mainstreamer, diese Informationen bekommen. Und jetzt kann man genau beobachten, und ich bin jemand, der relativ schnell denken und auch bearbeiten kann, und dann merke ich aber, dass das Ding schon nach wenigen Minuten, manchmal sogar nach Sekunden, bereits auch in alternativen Netzen steht oder auch eben halt in den Mainstream-Netzen, die arbeiten da manchmal ziemlich ähnlich, nicht alle, aber die gibt es halt, wo ich sage, wie können die jetzt so etwas nach außen stellen, die können unmöglich in dieser Zeit das Ganze überprüft haben. Und genau das ist das, was wir sagen, wir verzichten lieber auf eine Nachricht. Und wenn wir dann zum Beispiel solche Dinge bringen, wie jetzt unsere Breaking News zum Beispiel, die wir gestern rausgegeben haben, dann überlegen wir uns das sehr genau und wir sagen nur das, was wir wirklich auch seriös beweisen können und wo uns die Daten vorliegen.
So, und jetzt wisst ihr, wie seriös und toll wir sind. Nein, aber es ist uns ganz wichtig, dass wir das einfach nochmal klarstellen. Ja, und so haben sich dann die Meldungen hochgeschaukelt. Was wir nicht wussten, dass in der Zwischenzeit im März 2020 ein Strategiepapier in dem Bundesinnenministerium erstellt worden war und dieses Papier übrigens diese Wordings aufzeigte, wie Worst Case und vieles andere. Und bevor wir in dieses Papier hineingehen, weil wir wurden dessen Angesicht auch erst Ende April, wenn ich mich richtig erinnere, und waren zunächst mal völlig schockiert, als am 12. April Bill Gates, der Militäre Bill Gates, in den Tagesthemen erschien, ein Interview gegeben hatte über 11 Minuten. Ich meine, ich habe mal bei Tagesschau Tagesthemen gearbeitet und zwar fast 20 Jahre lang. Und ich weiß, dass jede Sendeminute genau eingeteilt wird und genau nach Priorität auch eingegliedert wird. Und wenn ihr eine 20-Uhr-Tagesschau ansieht, dann sind die wichtigsten Themen, was jedenfalls die Redaktion als solches erachtet, ganz vorne. Und es heißt, es gibt eine Regel bei der Tagesschau, wenn du da als Journalist und Korrespondent arbeitest und Filmbeiträge machst und bist du noch so fleißig, es bleibt bei 1,30. Mehr und länger als 1 Minute 30, zum Beispiel in der Tagesschau, ist undenkbar. Bei den Tagesthemen maximal 3 Minuten, aber das ist schon viel zu lange eigentlich, eher kürzer. Und Interviews, also nie länger als 4, maximal 5 Minuten. Bill Gates hat 11 Minuten am 12. April 2020 bekommen, wo wir beide uns angeguckt haben und ich gesagt habe, hier wird gerade alles über den Haufen geworfen, was je als Regel in diesem Laden existiert hat. Und der hat die Zeit bekommen, um zu verkünden, dass 7 Milliarden Menschen geimpft werden.
Ja, und das war dann für mich eine Situation, die mit einer großen Empfindung einherging. Wir ringen ja permanent auch mit euch teilweise zusammen am Mikrofon, wenn wir versuchen, die Dinge zu hinterfragen. Damit war für mich mehr oder weniger eine Situation, die ich erkannte und habe gesagt, die, nennen wir dein neues Wort, Nelite, die Nicht-Elite. Die Nelite hat jetzt die öffentlich-rechtlichen Sender gekapert. Das heißt, eine feindliche Übernahme, privat, kommt ja von privare. Und privare heißt berauben. Und wenn die privaten NGOs über ihre Organisation bis zur NGO EU, die Europäische Union ist auch eine NGO, und wenn die plötzlich anfangen, die hoheitlichen Institutionen eines Staates, die sind hoheitlich, die sind also nicht in irgendeiner Form privat geführt von Menschen, und die wurden jetzt mehr oder weniger wie in einem Beraubungsvorgang, nämlich privatisiert, das heißt, hier begann eine feindliche Übernahme, und das Perfide dabei war, ist, dass diese Übernahme trotz alledem weiter dazu führte, dass die Menschen diese jetzt Propagandasender, so habe ich es empfunden, ich sage hier meine Meinung, weiterhin mit Zwangsgebühren finanzieren musste. Und damit war natürlich für mich klar, okay, es geht um eine hybride Kriegsführung, jetzt war es amtlich.
Ja, und wir haben damals dann angefangen, wirklich tiefer zu graben. Ich möchte mal hier hineinlesen in einen im letzten Frühjahr veröffentlichten Beitrag von Multipolar, wo wirklich vieles dann auf den Punkt gebracht wurde, nachdem Bill Gates, ja übrigens nicht nur bei Tagesthemen öffentlich wirksam als Impfaktivist in Erscheinung getreten war, sondern weltweit. Der ist in weltweiten Hauptnachrichtensendungen plötzlich aufgetaucht und hat diese Fakten zum Besten gegeben. Also Fakten sind es ja mehr oder weniger schon geworden. Und er hat ja damals gesagt, so, es ist ja nur eine Lösung möglich, nämlich ein Impfstoff. Es geht jetzt nur noch um die Umsetzung. Und er hatte gesagt, dass sich die G20-Staaten nun mit der Logistik eines globalen Immunisierungsprojekts auseinandersetzen müssten. Und an anderen, zum Beispiel der natürlichen Herdenimmunität, wie wir es nach den Schöpfungsgesetzen bekommen haben, wir Menschen, und die sich immer durchgesetzt hat und auch immer durchsetzen wird, daran war überhaupt keiner interessiert. Das ist das, was uns dann stutzig gemacht hat, denn wir haben gesagt, selbst wenn die ganze Welt einmal durch so einen Erkrankungsprozess, der sich dann doch als sehr viel milder herausgestellt hatte inzwischen, den mal durchmachen müsste, dann wäre die Herdenimmunität weltweit da und wir bräuchten keine Spritzen. Aber Herr Gates hat gesagt, die Zeit drängt, die Gefahr wird immer größer. Und dann hat Multipolar mal aufgelistet, den damaligen Zustand, wer ist Bill Gates, was macht die Bill & Melinda Gates Stiftung? Und da hieß es, diese Stiftung wird kontrolliert von ihren drei Treuhändern, Bill & Melinda Gates sowie dem Hedgefondsmanager Warren Buffett. Die Stiftung verfügte damals, also vor anderthalb Jahren, ein Dreivierteljahren, über etwa 50 Milliarden Dollar. Das ist ja inzwischen schon weitaus mehr als das Doppelte geworden.
Ja, natürlich weit mehr als das Doppelte.
Und die Bill & Melinda Gates Stiftung ist nach den USA zu diesem Zeitpunkt der größte Spender der Weltgesundheitsorganisation gewesen und hat alleine im Jahr 2018 über 200 Millionen Dollar an die WHO bezahlt gehabt. Insgesamt mehr als Deutschland, Frankreich und Schweden im selben Zeitraum zusammen. Und das war nicht der einzige Weg, auf dem die WHO durch Herrn Gates finanziert wurde und weiterhin wird. Denn damals gab es auch schon die Impfallianz Gavi. Früher war die bekannt unter dem Namen, oder das ist einfach nur die Abkürzung, Global Alliance for Vaccines and Immunizations. Und die Gavi hat der WHO 2018 weitere 150 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Und einer der Hauptgeldgeber bei Gavi ist wiederum die Bill & Melinda Gates Foundation, zum Beispiel im Jahr 2016 alleine mit 1,5 Milliarden Dollar. Und das ist ja auch die Institution, diese Gavi, die gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Angela Merkel den großen weltweiten globalen Impffonds aufgelegt haben, wo allein Deutschland, ich glaube, 600 Milliarden reingezahlt hatte.
Ja, und jetzt muss man sich einfach mal vor Augen führen, wenn wir diese Summen hören, um welche Verhältnismäßigkeiten geht es dabei. Wenn wir beispielsweise ein Privatvermögen von Bill Gates diskutieren, dann reden wir über sein Privatvermögen. Offiziell sind es jetzt nur noch 120 Milliarden oder 150 Milliarden, keine Ahnung. Dazu gehören ja nicht die Gelder, die in seinen Stiftungen sind. Die sind ja nicht sein Privatvermögen. Das sind ja Steuersparmodelle, juristische Personen, die ausgelagert werden und ihm nicht mehr seinem Privatvermögen zugeordnet werden. Da geht es vermutlich um Einzelpersonen dieser Nelite, die eben halt über Hunderte von Milliarden verfügen, mehrere hundert Milliarden, über die sie zumindest die Macht haben. Und hier wird deutlich, wenn wir zum Beispiel davon reden, dass eine WHO 200 Millionen bekommt oder irgendwelche anderen Gruppen, meinetwegen selbst 1,5 Milliarden, das entspricht ja bei einem Privatvermögen von in Klammern nur 150 Milliarden offizielles Privatvermögen nur 1% des Vermögens. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich möchte nochmal Millionen, Milliarden und Billionen nochmal auseinandernehmen. 1 Million in Sekunden, wir haben das mal ausgerechnet, entspricht ungefähr 12 Tage. 12 Tage bestehen aus 1 Million Sekunden. 1 Milliarde Sekunden sind 30 Jahre. 1 Billion Sekunden sind 30.000 Jahre, um sich das einfach mal vor Augen zu führen, welche Größenordnung es hier sind. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück. Wir haben 200 Staaten auf der Erde. Und diese 200 Staaten sind eigentlich nur 200 Regierungen. Und die Regierungen, die bestehen ja aus unterschiedlichen Menschen. Einmal die führenden Personen. Darunter finden wir auch sehr viele charakterlich geeignete Personen, die über einen Sachverstand verfügen und das machen, was man ihnen vorgibt. Und dann haben wir natürlich noch eine große Gruppe von der Parlamentsfüllmasse, die ich glaube mal eher mit einschätze als diejenigen, die ahnungslos sind und einfach mitlaufen, so bestimmte Abgeordnete. Wer sich angesprochen fühlt, den meine ich. Es sind viele auch nicht dabei. So, das bedeutet, man kann die wenigen Figuren, die überhaupt in der offiziellen Führung sind, die kann man mit relativ wenig materiellen Mitteln mehr oder weniger einkaufen. Es handelt sich hier auch um Korruptionsvorgänge, die hier laufen. Denn anders ist es für mich nicht erklärbar, dass plötzlich nahezu alle 200 Staaten, bis auf ein paar wenige Rückgraterprobte und dann auch noch afrikanische Staaten, deren Präsidenten wie in Tansania plötzlich dann sterben, zufällig und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr spannend, wie hier eine Unisono-Politik durchgeführt wird. Und hier spürt man später, dass ein Einfluss von einer externen Macht sein muss, und die finden wir dann in den NGOs. Anders ist es nicht möglich, wenn ich weiß, wenn alleine nur Bayern und Schleswig-Holstein über einen Lastenfinanzausgleich im Rahmen der Bundesrepublik diskutieren, da gibt es Diskussionen bis in alle Ewigkeit und man findet keinen Kompromiss. Bei einer solchen weltweiten Situation, wo nachhaltig die gesamte mittelständische Ökonomie zerstört wird, aber spielen plötzlich alle dasselbe Spiel. Ich meine, da gehen dann ja die Augen doch auf irgendwann.
Ja, wir kommen ja auch gleich noch zu diesem Strategiepapier, aber ganz kurz. Also im Juni 2020 hat Deutschland alleine 600 Millionen beigesteuert. Die EU unter Ursula von der Leyen hat das Ganze mit ausbaldowert und man hat für die Gavi, die ja mehr oder weniger eine von Bill Gates und seiner Stiftung mitgeführte Institution ist, knapp 8 Milliarden, also 7,8 Milliarden Euro eingesammelt, um weltweit jetzt diesen ganzen Mikroben den Kampf anzusagen. Und wenn man sich das alles anschaut, wie Bill Gates aufgestellt ist, wo er überall seine Finger im Spiel hat, und es ist dann damals hier diskutiert worden, natürlich über Ethik und Moral, wie sauber ist sowas, wenn Bill Gates praktisch die WHO als Hauptfinanzier unterstützt und dann seine persönlichen Impfwünsche für die ganze Welt überall äußern darf. Dann ist hier weiter aufgezählt worden, er hat außerdem mit der Stiftung finanziert die Gründung der Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung. Das ist eine Institution, die heißt CEPI, die auch immer wieder eine große Rolle hier im Zusammenhang mit der Mikrobe spielt. Die beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen. Die hat er mit 100 Millionen Dollar alleine 2017 unterstützt, dann zum Beispiel mit Millionenbeträgen, bekommen Nichtregierungsorganisationen Geld, die mit der Entwicklung von Impftechnologien sich befassen, wie PATH, also wie der Weg, wie der Pfad. Dann stehen die größten globalen Pharmakonzerne auf der Empfängerliste von Bill Gates und seiner Stiftung, wie zum Beispiel Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis und so weiter. Und dann muss man auch anschauen, welche Institutionen bekommen weiterhin Geld von ihm, so zum Beispiel die Johns Hopkins University, die hunderte Millionen bekommen hatte, von der Gates Stiftung 200 Millionen in den letzten 10 Jahren. Dann in Deutschland erhielt, man höre und staune, das Robert-Koch-Institut regelmäßig Spenden als zuständige nationale epidemiologische Behörde. Im November 2019, also vor Beginn der Pandemie, waren es $250.000. Die Charité in Berlin mit Herrn Drosten, die hat bekommen 2019 und 2020 offiziell mehr als $300.000. Und Interessenskonflikte sieht man da offenbar bis heute keine. Und viele andere Medien beispielsweise auch, da gibt es ja, kursieren jetzt ganze Listen, wer alles auf der Empfängerliste steht, zum Beispiel der Spiegel, die Zeit und dann gibt es diese Events 201, das war ein Event im Oktober 2019, wo eine Corona-Pandemie in einer Art Planspiel ausprobiert wurde. Auch da wurde viel Geld von Bill Gates, der ja auch in ID 2020-Aktionen verknüpft ist, wo Bill Gates der große Gönner ist. Sein Ziel ist natürlich die digitale Identität. Auf das gehen wir jetzt gar nicht näher ein, weil wir bleiben jetzt bei der Mikrobe, wobei das unmittelbar natürlich auch damit verbunden ist. Und nun haben sich alle gebündelt im Kampf gegen die Mikrobe.
Ja, also was mir nochmal wichtig ist, gerade was diese Geldflüsse anbelangt, dass das ja so erkannt werden muss, dass hier die konkrete Strategie deutlich wird. Im Vorfeld geht es darum, die Macht immer mehr über diese Erde zu bekommen durch Finanzmittel. Das bedeutet, man investiert seine Finanzen in die Pharmaindustrie. In die Pharmaindustrie zu investieren bedeutet, Anteile an der Pharmaindustrie zu erwerben durch Aktienkäufe, um damit das Geld dort reinfließen zu lassen. So, und jetzt wird ein weiterer Teil des Geldes genommen, nachdem man sein wesentliches Vermögen in der Pharmaindustrie platziert hat, dass man jetzt beginnt, die Pharmaaktien nach oben zu treiben, indem man jetzt sagt, wir forcieren jetzt die NGOs, WHO, Johns Hopkins Universität, RKI und alle, wie sie da sind. Und dann bekommen sie natürlich alle große Summen damit zur Verfügung gestellt. Und mit diesen Summen werden jetzt von den NGOs aus Einflüsse geltend gemacht gegen die sogenannten politischen Regierungen, die angeblich in der Regierung sind, also die Bundeskanzler oder eben halt die Minister und so weiter. Und die fangen jetzt an und werden von den NGOs mehr oder weniger vereinnahmt. Und in diesen Vereinnahmungsprozessen finden dann plötzlich Entscheidungen statt, die die Bürger zwingen, durch beispielsweise besondere Steuerzahlungen, durch besondere Maßnahmen eben halt, dieses gesamte verfehlte System mehr oder weniger finanziell aus ihren Arbeitskräften heraus zu finanzieren. Das heißt, der Bürger wird jetzt dazu gezwungen, mehr oder weniger über EU-Gelder, über Unterstützungen beispielsweise der WHO, wenn also die WHO von der Bundesrepublik Deutschland Geld bekommt, dann sind das Steuergelder, die da bezahlt werden. Und all das läuft natürlich dann auf dieser Form ab, sodass dann die Gelder wieder zurückfließen und jetzt das Investment sich erst anfängt zu entsprechend zu rechnen, zu amortisieren. Und dann steigen plötzlich die Kurse und dann eben halt die Werbemaßnahme von Bill Gates im Fernsehen mit der Impfung und so weiter. Das heißt, das Ganze ist strategisch absolut sauber durchgearbeitet.
Spannend war das dann im April letzten Jahres. US-Präsident Trump gesagt hat, ich kicke die WHO raus. Die haben uns betrogen, die arbeiten mit China zusammen. China hat das Virus künstlich hergestellt, um dem Westen, um den USA zu schaden. Und er hatte es dann lange angekündigt und 400, 500 Millionen, die Zahl war nie so genau klar, aber zwischen 400 und 500 Millionen US-Dollar jährlich hatte die WHO auch aus den USA bekommen. Und dann hat Donald Trump als US-Präsident beschlossen, die bekommen kein Geld mehr von uns. Und das ist damals tatsächlich dann wie ein Lauffeuer auch um die Welt gegangen. Und viele wurden natürlich durch diese Entscheidung auch stutzig und haben sich gefragt, der Bad Boy Donald Trump, ist er wirklich so bad? Und was könnte dahinter stecken? Also damit begann schon eine Art Erwachungsprozess, nachdem er diese Entscheidung getroffen hatte. So, und jetzt kommen wir zu diesem Szenarienpapier des Bundesministeriums für Inneres. Dort ist im März 2020 ein Szenarienpapier veröffentlicht, also als Grundlage angeboten worden, vielleicht auch verordnet worden für alle als Wording. Wie gehen wir nach außen hin mit dieser Pandemie um? Also ich erinnere nochmal, Anfang des Jahres ist die Mikrobe aufgetreten auf den Plan. Erstmal hatten alle Angst. Dann ist sie zur Pandemie erklärt worden im März 2020 von der WHO. Und in diesem März ist dieses Szenarienpapier aufgetaucht und ist irgendwann geleakt worden. Und in die Öffentlichkeit ist es nicht wirklich gekommen, denn es waren natürlich wieder nur freie Journalisten, wie Tichy beispielsweise, Roland Tichy, Tichys Einblick, hervorragend, genauso wie die Achse des Guten, die eben auch darüber berichtet hatten. Dort arbeitet ein Mediziner, der heißt Günther Frank, der das alles mit analysiert hatte auch. Und wir haben natürlich auch umfangreiche darüber berichtet. Aber ehrlich, in den Mainstream-Medien hat sich keiner einen feuchten Kehricht darum gekümmert. Oder sagen wir mal ganz vorsichtig, so gut wie niemand. Und dieses Szenarienpapier hat es in sich. Denn hier wurde festgelegt, wie die Mikrobe und die Maßnahmen kommuniziert werden sollten. Und wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen, das ist der Titel des Papiers, Lage und Strategie, heißt es dazu, das pandemische Covid-19-Virus ist für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland und Europa die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das wusste man schon im März. Ein Blick auf die Daten aus Asien und die Meldungen aus europäischen Nachbarländern zeigen, dass eine Unterschätzung der Größenordnung dieser Herausforderung zu immensen, irreversiblen Schäden führen wird. Die meisten Virologen, Epidemiologen, Mediziner, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler beantworten die Frage, was passiert, wenn nichts getan wird, mit einem Worst-Case-Szenario von über 1 Million Toten im Jahr 2020 für Deutschland allein. Also wir haben vorhin vorgelesen, 500.000 Tote für Großbritannien ist das Worst-Case-Szenario. Die haben also offenbar ein ähnliches Papier vorliegen gehabt. In Deutschland sprach man gar von 1 Million. Und dann hieß es hier, ein Expertenteam von RKI, RWI, IW, SWP, Universität Bonn, University of Nottingham, Ningbo, China, Universität Lausanne, Universität Kassel, bestätigt die Zahlen mit einem für Deutschland entwickelten Gesamtmodell. Die Vermeidung dieses Worst Case hat deswegen oberste strategische Priorität und ist nach den Berechnungen und Empfehlungen dieses Expertenteams nicht nur zwingend notwendig, sondern auch immer noch möglich. Und dieses Expertenteam, wir haben es vorhin kurz gesagt, bestand eben aus vielen sogenannten Experten, die lange in China gearbeitet haben, die intensive Kontakte zu China hatten. Dieser Herr Köbel und der Herr Meier und so weiter, die Vornamen weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, wir hatten uns damals damit beschäftigt, Andreas. Und es heißt hier, der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich, entschlossen und transparent zu verdeutlichen. Das heißt ja nichts anderes als Panik schüren.
Ja, natürlich. Es ist eine ganz offizielle Panikschürung und das ist ganz interessant, weil das passt sehr gut zu diesen vorherigen Aussagen von Donald Trump, der nämlich gesagt hatte, ich werde ihn jetzt in die Suppe spucken, ich werde die WHO nicht mehr mitfinanzieren, ich interessiere mich für das Volk, für die Gesundheit und dass es den Menschen besser geht. Was da wirklich hintersteht, ist mir jetzt völlig egal. Das waren auf jeden Fall seine Aussagen, die gefährlich waren. Genau in diesem Zeitpunkt begann ja auch das große Trump-Bashing in einer massivsten Form, wie es vorher eben halt noch gar nicht war. Und das wurde noch verstärkt, weil Trump eben halt ein sehr klarer Denker war und der auch oder ist, der ganz klare Aussagen gemacht hat. Und die Erfolge gaben ihm natürlich recht und viele Amerikaner standen hinter ihm. Und deshalb musste ja dieses extreme Bashing in Gang gesetzt wurden. Und da spielt auch wieder eine große Rolle die Eliten, die dann eben ihre Machtstrukturen ausgeübt haben und die, was du gerade sagtest, die öffentlich-rechtlichen großen Medien zum Beispiel, nicht über dieses Papier sprachen, wo Menschen in Panik gesetzt werden sollten. Also ein menschenverachtendes Papier, wo es um Hammer and Dance geht, das ist sowas wie Zuckerbrot und Peitsche, wieder ein bisschen aufbauen und in dem Moment, wenn es ihm wieder ein bisschen besser geht, sofort wieder mit dem Hammer runterschlagen.
Ja, diese Begriffe werden ja auch benutzt in diesen Papieren. The Hammer and Dance, wie du richtig sagst, Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, die Leute sollen ständig unter einer Spannung gehalten werden.
Richtig, also eine ganz klar menschen- und volksverachtende Politik, die eingeleitet wurde unter Herrn Innenminister Seehofer im deutschen Innenministerium. Und das ist natürlich eine Dimension, die keiner der großen Medienblätter in irgendeiner Form für wichtig empfand, um darüber zu berichten. Gut, wenn man sieht, dass die Medien natürlich genauso finanziert werden, haben wir gerade drüber gesprochen, durch diese Eliten, wie wir es eben halt auch haben in der Politik. Und mittlerweile kommt einem das Ganze vor, sowohl Medien als auch die politischen Darsteller, als handelt es sich um verschiedene Direktionen der Pharmaindustrie aus vertrieblicher Sicht.
Ja, das ist jetzt deine Einstellung. Ja. Also, was ist zu tun? Heißt es in dem Strategiepapier? Erstens Kommunikation. Der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich, entschlossen und transparent zu verdeutlichen. Zweitens Geschlossenheit. Die Vermeidung des Worst Case ist als zentrales politisches und gesellschaftliches Ziel zu definieren. Daher müssen Politik und Bürger als Einheit agieren. Das ist ihnen bislang nicht gelungen, eine Einheit herzustellen. Naja, bei einigen natürlich schon, aber bei immer weniger. Und alle Maßnahmen, die verhängt wurden zum Seelenschmerz der Menschen, wurden ja damit begründet, dass ein Worst-Case-Szenario verhindert werden muss. Die Bürger, heißt es in Punkt 3, Nachvollziehbarkeit, müssten nachvollziehen können, dass folgende Maßnahmen nur mit ihrer Mithilfe zu ihrem Wohl umgesetzt werden müssen und können. Soziale Kontakte sind für eine bestimmte Zeit auf ein Minimum zu reduzieren, soziale Distanzierung, und ein Ende der Maßnahmen ist von der nachvollziehbaren öffentlichen Wirkung dieser Maßnahmen abhängig zu machen. Und das ist dann auch dieses Hoch und Runter, Auf und Zu, Licht und Dunkel, Hammer and Dance. Ein in der Lage angemessenes und schrittweises Eingreifen in wirtschaftliche und gesellschaftliche Abläufe wird dadurch erst ermöglicht und die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen erhöht. Weiter heißt es, die Lage wird sich dadurch verschlimmern, dass nicht nur intensivmedizinische Betreuung von Schwerstkranken mit Beatmungsgeräten, sondern auch für mittelschwer Erkrankte eine Sauerstoffversorgung ambulant und stationär notwendig werden wird. Hat sich heute herausgestellt, dass dem nicht so ist. Die Bundesregierung muss eine umfassende Mobilisierungskampagne starten, heißt es in diesem geheimen Strategiepapier. Die gegenwärtige Krise durch Covid-19 ist ein harter Schlag für das Vertrauen in die Institutionen. Dem muss entgegengewirkt werden, weil die Regierung zu einem mobilisierenden Faktor werden muss. Devise: Es kommt etwas sehr Bedrohliches auf uns zu. Wir haben die Gefahr aber erkannt und handeln entschieden und überlegt. Warum fällt mir gerade Herr Söder ein?
Naja, weil er wohl einer der klarsten Funktionäre ist, die das Ganze nachvollzogen haben und auch die charakterlichen Voraussetzungen besitzt, um diese Umsätze dann entsprechend zu forcieren. Und nichts anderes ist das, was da gelaufen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja die politische Liga, und dazu gehört Herr Söder, dem wird durchaus bewusst sein, denn er ist kein dummer Mensch, das muss man ganz deutlich sagen, der müsste wissen, welche Maßnahmen hier vorgeschlagen wurden, welche Maßnahmen hier eingeleitet wurden und dass das auch zur Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Bayern, seiner Heimat, führen muss. Aber er wusste das auch, aber er war damit offenbar einverstanden. Und genau das ist das eigentliche Hauptproblem des Ganzen. Hier werden offenbar im Hintergrund ideologische Visionen offenbar vermittelt, denn aus logischer Sicht eines Politikers, der dafür zu sorgen hat, für seinen Standort, für den er eingesetzt ist, als Diener des Volkes zu fungieren, nämlich als Politiker, das sind nämlich die Diener, dass man dann plötzlich sagt, ich bin bereit dazu, dass meine gesamten Freunde mit Hotels, mit Unternehmen und alle Menschen, die ich kenne und die gesamten Garanten der Wirtschaftsordnung der Vergangenheit jetzt final vernichtet werden, wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden. Und das wusste er offenbar und nicht nur er, sondern viele andere eben halt auch. Deshalb sind auch bestimmte geeignete Personen nur überhaupt in der Führung einzusetzen.
Ja, hier heißt es jetzt weiter, um die gesellschaftlichen Durchhaltekräfte zu mobilisieren, ist das Verschweigen des Worst Case keine Option. Wer Gefahr abwenden will, muss sie kennen. Ja, und dann werden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen beschrieben. Es wird gesagt, dass die deutsche Volkswirtschaft eine Hochleistungsmaschine ist, die Jahr um Jahr ein hohes Maß an materiellem Wohlstand und allen Bürgern zugänglichen öffentlichen Gütern wie einer umfassenden Gesundheitsversorgung, öffentlicher Sicherheit und so weiter bereitstellt. Diese normale Welt, heißt es dann wörtlich, ist jetzt aber außer Kraft gesetzt. Wir sind auf unbekanntem Terrain. Sollten die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle von Covid-19 nicht greifen, könnten im Sinne einer Kernschmelze das gesamte System in Frage gestellt werden. Es droht, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändert. Andreas, das heißt, man hat alles schon einkalkuliert, den Zusammenbruch der Wirtschaft, die daraus resultierenden Folgen. Und deswegen heißt es hier am Ende dieses Absatzes, dementsprechend wäre es naiv davon auszugehen, dass ein Rückgang des BIP, also des Bruttoinlandsproduktes, um eine zweistellige Prozentzahl, etwa jenseits der 20%, eine lineare Fortschreibung der Verluste aus dem Fehlen einiger Arbeitstage bedeuten und ansonsten das Gesamtsystem nicht in Frage stellen würde. Aus diesem Grund ist die allen anderen Überlegungen dominierende Strategie der Eindämmung mit Vorkehrungen zu verbinden, um die ökonomischen Konsequenzen so gering wie möglich zu halten.
Ja, das ist ein Sammelsurium von Nebelbomben, wo letztendlich etwas verschwiegen wird, was wirklich dahinter steht. Wir haben ein Finanzsystem, welches aufgebaut wird mit einem verzinsten Mechanismus. Auch wenn dieser Zins momentan ausgehebelt ist, das liegt daran, dass wir uns bereits finanziell in der Kernschmelze befinden. Die Wirtschaft übrigens befindet sich nicht in der Kernschmelze, sondern das Finanzsystem, was dort oben wie ein Nebel drüber schwebt. Und die ganzen Volkswirte und Betriebswirte, die sehen durch diesen dünnen Nebel auf die Erde, sehen, komisch, die Fabriken sind alle noch heile, die Schiffe sind alle noch da, Rohstoffe sind eigentlich auch alle da und trotzdem funktioniert die Maschine nicht mehr. Und sie fragen sich, woran kann das liegen? Und alle sind völlig überrascht. Ja, weil sie durch das eigentliche Problem, wo man die Ursache findet, hindurchsehen. Das ist nämlich ein dünner Nebel, der über der gesamten Wirtschaft schwebt, wie ein dünner Nebel. Und das ist das Geld- und Finanzsystem. Und das versteht nahezu überhaupt keiner. Und aus diesem Grunde können sie auch nicht hinter die Ideen kommen. Und das bedeutet jetzt, wir haben durch das Finanzsystem einen Umverteilungsmechanismus gemacht, der letztendlich dazu führt, dass immer weniger immer reicher werden. Das ist alles nicht neu und die Masse auch verarmt. So, dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen. Bis dato konnte man ihn nur aufrechterhalten, die Umverteilungsprozesse, durch Wachstum. Wachstum ist ja ein absurder Begriff. Nichts in der Welt, in der Natur wächst in unendlicher Höhe. Nichts. Aber die Wirtschaft soll unendlich wachsen. Und wenn wir eben halt nur 2 oder 3% Wirtschaftswachstum haben, dann müssen wir alle 25 Jahre unsere Wirtschaftskraft verdoppeln ungefähr. Das heißt, wir müssen in 25 Jahren doppelt so viel Autos bauen wie vor 25 Jahren. In 50 Jahren 4-mal so viel Autos bauen. Und in 75 Jahren bereits 8-mal so viel Autos bauen wie heute. Und jeder sieht, oh, da ist eine Grenze. Das kann nicht gehen. Und jetzt hat man dieses System so lange durchgeführt, bis dieser Ultrareichtum auf diese kleine elitäre Gruppe vereint war. Und jetzt schalten sie ihr eigenes System ab. Das ist das Interessante. Und daraus resultieren diese Nebelbomben, indem da etwas geschwurbelt wird, um mal den Begriff zu nutzen, über die Wirtschaft und über die ökonomischen Prozesse und was das passiert, wenn das Bruttoinlandsprodukt runterfällt. Das ist genau das, was man will. Und das ist der Hintergrund, den kaum jemand versteht. Das ist natürlich auch eine Frage unseres Bildungssystems, welches hier komplett versagt hat.
Tja, nicht nur das wohl. Ja, und dann hat man also verschiedene Szenarien, die man mittelfristig anpeilt, wie die Sache ausgehen könnte. Szenario 1, dass man es schnell in den Griff bekommt. Wir haben ja 2 Jahre später, haben sie nicht geschafft. Szenario 2 geht in eine ähnliche Richtung, ist auch nicht geschafft worden. Der Fokus liegt auf Szenario 3 beziehungsweise Szenario 4, die hier vorgeschlagen werden. Szenario 3 trägt die Überschrift Langes Leiden und geht davon aus, dass ein schnelles Eindämmen der Epidemie nicht gelingt. Für die Gesamtwirtschaft ist ein Rückgang von 9% zu erwarten, für die Industrie von 15%. Und das dürfte eine eher optimistische Annahme sein. Aber Szenario 4 trägt die Überschrift Abgrund. Das vierte Szenario unterstellt eine unkontrollierte und unkontrollierbare Entwicklung. Und da sind wir heute. Das ist nicht nur mit Delta, sondern jetzt auch mit Omikron. Jeder weiß eigentlich, dass Omikron harmlos ist im Verlauf. Und übrigens, das sind Zahlen, ganz offizielle Zahlen vom RKI, dass 95% und mehr aller Omikron-Fälle voll geimpft sind, voll gespritzt sind und auch geboostert. Also fragt man sich da noch nach Zusammenhängen. Also wir sind ganz klar in Szenario 4 gelandet. Eine Eindämmung gelingt nicht. Ausgangsbeschränkungen werden für den Rest festgeschrieben des Jahres, allerdings 2020. Und das bedeutet eine dauerhafte Reduktion der wirtschaftlichen Aktivität auf ein niedrigeres Niveau. Unterstellt es eine weitere Verringerung der Wirtschaftsleistung nach 4 Monaten mit Ausgangsbeschränkungen. In dieser Situation würde das BIP um 32% einbrechen, die Industrie um 47% und bei weiteren sich verstärkenden Zweitrundeneffekten und sich festsetzenden Negativerwartungen wäre eine beschleunigte Abwärtsdynamik nicht auszuschließen. Dieses Szenario kommt wörtlich einem wirtschaftlichen Zusammenbruch gleich, dessen gesellschaftlichen und politische Konsequenzen kaum vorstellbar sind.
Ja, auch das ist natürlich eine Nebelbombe, weil auch hier das Bruttoinlandsprodukt in den Fokus gestellt wird und nicht das Bruttonationaleinkommen, was nämlich mit der wirtschaftlichen oder mit der volkswirtschaftlichen Bewertung eines Standortes zu tun hat. Wenn wir immer von diesem BIP sprechen, dann geht es mehr oder weniger auch immer um eine betriebswirtschaftliche Sicht der Konzerne und die hat sich mittlerweile komplett verändert. Das bedeutet, dass das eigentliche Einkommen, das heißt der Wohlstandsfaktor in einem Volk, keine Rolle mehr spielt, sondern mehr oder weniger nur noch die produktiven Zahlen, die die Konzerne auszuweisen haben. Und das ist eigentlich nicht mehr relevant. Das wird auch nicht mehr lange funktionieren. Das wissen die Konzernchefs übrigens selbst auch. Die sind nämlich als Funktionäre nämlich mit involviert, wie wir heute sehen können. Und es ist nicht mehr so, wie es früher mal war, dass es Unternehmer noch gab an der Spitze eines Unternehmens, sondern Funktionäre in der gesamten Systematik, wo auch die NGOs drin sind. Die Konzernchefs identifizieren sich heute nicht mit ihrem Unternehmen. Aus diesem Grunde sagt beispielsweise BMW Freude am Impfen oder irgendwelche Konzerne lassen sich in diese Impfkampagne einbinden, indem sie sagen, wir lieben Impfen. Oder sonst irgendwelche Dinge. Und da wird es ganz deutlich, wie groß diese konzertierte, orchestrierte Aktion eigentlich im Hintergrund ist. Dabei fabuliert man nebenbei vom Bruttoinlandsprodukt und spricht nicht vom Wohlstand des Volkes an sich. Denn dafür gibt es nämlich das sogenannte Bruttonationaleinkommen oder früher nannte man das Bruttosozialprodukt. Aber von sozial sind wir ja nun ganz weit weg.
Ja, das hast du sehr klar erläutert hier gerade. Ja, und am Ende dieses Szenarienpapiers gibt es dann Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation. Das heißt mit anderen Worten, hier wird festgelegt, wie werden die Maßnahmen orchestriert werden und wie wird das öffentliche Wording sein. Das ist also dann eine an die Medien gerichtete Information. Und hier heißt es als erstes, dass diesen Worst Case in jedem Punkt verdeutlichen. Und das heißt, wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, also wie harmlos das klingt, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewusst und uneingestanden, naja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen. Wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde und mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein bisschen früher. Das muss man sich mal vorstellen, dass das in ein solches Kommunikationsszenarienpapier des Bundesinnenministeriums einfließt, diese Berechnung. Und hier heißt es, diese Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Erstens, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst, heißt es hier weiter in dem Papier des Bundesinnenministeriums, mit diesen Dingen rechnet man. Und die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, übrigens ebenfalls. Zweitens, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch, heißt es hier. Kinder, so soll es dargestellt werden, werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Ihr könnt mal so ein bisschen innerlich zurückscrollen, was wir so alles in den Medien erfahren, gelesen haben, welche Gefahren von Kindern ausgehen. Auch wenn immer wieder freie Wissenschaftler, Experten, die was davon verstehen, aber nicht auf der Payroll von irgendwelchen Institutionen stehen, gewarnt haben. Hier heißt es weiter in diesem Papier, drittens, Folgeschäden. Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend von Covid geheilte, nach einem milden Verlauf, können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Es mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Angst sollt ihr haben, Angst sollt ihr haben. Weiter heißt es, eine viel häufigere Folge ist Monate und wahrscheinlich jahrelang anhaltende Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie dies schon oft von SARS-Überlebenden berichtet wurde und jetzt bei Covid-19 auch der Fall ist. Ja, das sind die Maßnahmen, das sind die Kataloge, mit denen das Bundesinnenministerium natürlich auch die Mainstream-Presse versorgt hat. Es gibt Also unter Frau Merkel gab es das auf jeden Fall und ich könnte mir nicht vorstellen, dass es jetzt anders ist, regelmäßige Briefings der Chefredakteure im Kanzleramt, wie man mit welchen Themen in welchem Tenor umgeht. Und dazu gehören natürlich auch die großen Presseagenturen, die einfach die Meldungen vorlegen, die dann von den Mainstream-Medien oft einfach wortgleich übernommen und so veröffentlicht werden. Das heißt, das Wort gleichgeschaltete Presse soll man nicht sagen. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen, wo es herkommt. Aber Andreas, hier ist ja ganz klar die Ursache für die heute bei Millionen und Abermillionen Menschen festsitzende Panik und Angst.
Ja, ich weiß nicht, warum man Gleichschaltung nicht sagen soll, denn das ist der Begriff, der sich natürlich ganz klar gegen das alte System vor 80 Jahren gesetzt hat, weil da nämlich mit der Gleichschaltung gearbeitet wurde. Und derjenige, der damit arbeitet, der setzt sich dagegen. Was für mich hier besonders erschütternd ist, ist also dieses staatlich angeordnete, unter Herrn Seehofer im Innenministerium angeordnete Seelenzerstörungsprogramm von kleinen Kindern. Und ich meine, das ist wirklich hier ein richtig schweres Urteil, was ich hier gerade ausspreche. Aber wie soll ich es sonst anders bezeichnen, wenn ich diese Worte sehe? Was für mich auch interessant ist, ist, dass diese Argumentation, die Menschen werden alle keine Luft mehr bekommen, werden alle in Massen sterben und so weiter, im Jahre 2020 übrigens nicht eintrat. Wir hatten eine Untersterblichkeit, wie man sie selten hat. Die Bilder, die man gezeigt hat von irgendwelchen überlaufenden Stationen, entsprechen den normalen Bildern, die wir in den 10 Jahren davor auch gesehen haben. Das war ein völlig normales Bild zu Grippezeiten. In Grippezeiten lagen alle Gänge voll und überall gab es Riesenprobleme. Nichts dergleichen war besonders im Jahre 2020. Man hat es nur medial anders fokussiert und alle waren der Meinung, jetzt bricht alles zusammen. Die Menschen, die in der Notfallstation der Krankenhäuser leben, die arbeiten seit 15 Jahren unter härtesten Bedingungen und leiden unter dieser Nicht-Anerkennung ihrer Leistung und vor allem der entsprechenden Finanzierung, weil mittlerweile die Konzerne, nämlich der Krankenindustrie, die Krankenhäuser nicht mehr gemeinnützig unterwegs sind oder eben halt hoheitlich, sondern Profit Center mittlerweile sind, die Gewinne machen sollen. Und man hat im Jahre 2020 eine solche Untersterblichkeit gehabt und eine Problemlosigkeit gewissermaßen in den Krankenhäusern entgegen allen medialen Darstellungen, dass man massenweise Krankenhäuser dicht gemacht hat. Man hat Betten abgebaut. Man hat also tatsächlich die gesamte Gesundheitsversorgung runtergefahren. Und es war ein wirklich eigentlich eher entspanntes Jahr, obwohl es keinen Impfstoff gab. Was ich jetzt aber interessant fand, dass da im Mai schon drin stand, dass man mit Herzinfarkten rechnet, beispielsweise auch im Rahmen dieses sogenannten Virus. Und das war interessanterweise das, was dann nämlich Anfang 2021, das ist jetzt gerade ein Jahr her ungefähr, von Professor Bhakti dann dargestellt wurde, dass dann zum Beispiel solche Stenosen oder bestimmte Herzkranzgefäßprobleme auftreten können, also Myokarditis, Perikarditis, Herzmuskelentzündungen oder auch Infarkte. Aber aufgrund der Impfungen wusste man im Mai bereits 2020 schon, welche Folge diese Impfungen, nämlich in Sachen Herzkrankheiten und Herztod beispielsweise, hätte bringen können. Wusste man das schon? Das ist die Frage, die sich mir hier stellt. Und als dann Anfang 2021 ja gesagt wurde, zum Ende 2021 wird die Sterblichkeitsrate massiv nach oben gehen, nämlich durch die Impfung, das wurde damals gesagt, Anfang 2021 von den Wissenschaftlern, während die Funktionäre mit wissenschaftlichem Hintergrund natürlich das Gegenteil gesagt hatten. Aber jetzt haben wir genau die Situation, die Todesfallraten sind nach oben gegangen und man kann das relativ genau zuordnen. Aber wir sehen, dass hier die Agenda 2020 im Mai natürlich umgesetzt wird, indem man sagt, aha, das ist das Virus und jetzt kommen die Herzkranken und deshalb sterben die Leute auch auf den Rasen, wenn sie Fußball spielen und so weiter. Also hier schließt sich der Kreis in einer wirklich ganz klaren Form.
Ja, wir sind schon bei 1,5 Stunden. Wir machen vielleicht einen ganz kleinen Tick länger heute. Ihr habt ja dann auch ein bisschen Zeit, das in Ruhe anzuhören. Ihr könnt das auch aufteilen. Es ist dann im Frühjahr 2020 eine Bombe geplatzt, ebenfalls im Bundesinnenministerium. Denn dort hat ein Mitarbeiter im Referat KM4 ein Papier erarbeitet von fast 200 Seiten unter Zuhilfenahme vieler Experten, Wissenschaftler, Virologen, Immunologen, Ärzte, aber auch Wirtschaftsexperten und so weiter, um darauf hinzuweisen, dass nicht die Mikrobe das Problem ist, sondern die Maßnahmen. Also genau das, was in diesem vorangenannten Papier auch angestrebt wurde. Und dieser Referent, Stefan Kohn heißt er, der ist inzwischen freigestellt von seiner Arbeit. Nicht entlassen, sondern freigestellt. Ich glaube, er klagt ja auch. der ist zuständig gewesen für Schutz kritischer Infrastrukturen im Bundesinnenministerium des Innern für Bau und Heimat. Und der hat nach vergeblichen Versuchen mit Vorgesetzten über seine alarmierende und umfangreiche Analyse zu den Auswirkungen des Shutdowns zu sprechen, diese dann, nachdem er nicht erhört wurde, an den Krisenstab sowie seine fachlichen Arbeitskreise auf Bundesebene in allen Ressorts sowie mit den Ländern, also alle Bundesländer, abgeschickt. Er hat damit die Bitte verbunden, diesen Alarmruf dem Minister vorzulegen, aber ohne Prüfung des Inhalts ist dies alles abgelehnt worden und er ist nicht erhört worden. Und Stefan Kohn hat zusammen übrigens mit Herrn Bagdi, mit Herrn Professor Hockerts, mit Gunter Frank, Herrn Dr. Gunter Frank Wodak. Und auch mit Wolfgang Wodak, dem Lungenfacharzt und so weiter, dieses Papier erstellt und hat gesagt, die wirkliche Katastrophe ist das, was ihr jetzt mit den Leuten macht. Und im Einzelnen fehlt uns jetzt die Zeit, da ist noch Professor Harald Wallach von der Uni Witten-Herdecke dabei gewesen und viele andere. Gunnar Heinzohn, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe an der Universität Bremen, die alle sind dabei gewesen, haben dieses Papier mit erstellt und eben auch darüber gesprochen, wie verheerend die Folgen zum Beispiel für kranke Menschen sind, die jetzt nicht mehr in die Krankenhäuser zu ihren OPs, zu ihren Krebsbehandlungen und so weiter gehen konnten, weil plötzlich ja alle Betten Intensivbetten waren, also nicht alle, aber viele zu Intensivbetten ernannt wurden und blockiert wurden. Und in Wahrheit, wenn man genau hinschaute, diese Betten meistens gar nicht belegt waren.
Ja, das war dann natürlich noch ein zusätzlicher Faktor, der die Volkswirtschaft noch massiv weiterschädigte, indem man Krankenhäuser gelockt hatte, nicht nur indem man Sonderprämien auslobte in zigtausender Euro Höhe. Wenn man mit einem Covid-Test einen positiven Nachweis erreichte, dann wurden eben halt Tausende von Euro, ich glaube 7.500 Euro zum Teil, an die Krankenhäuser ausgegeben pro Patient, einfach nur, weil das Ergebnis dann da war und man dann entsprechend die Statistiken sich quasi teuer erkaufte. Und dieses Geld kam natürlich aus Steuerzahlergeldern. Wir dürfen das nie vergessen. Alle die Gelder, die fließen, sind ausschließlich aus Steuerzahlungsgeldern gelaufen. Das ist das Verrückte. Das heißt, die Menschen, die gerade zerstört werden, finanzieren den Zerstörungsprozess selbst gegen sich. Das ist das Absurde. Und deshalb ist das so irre, wenn ich dann sehe, wie viele Menschen tatsächlich diesem ganzen Narrativen glauben und die eigentlichen Täter des Systems wirklich auch noch, dass sie die noch verteidigen, weil sie eben halt so in diese Angst gebracht wurden. Wir sehen hier also eine wirklich Paradebeispiele, beispielhafte Situation, wie man mit der Massenpsychologie und der Propaganda Menschen in diese völlige Panik reinbekommt, dass das Denken quasi auf Null runtergeht und man so weit offenbar geht, dass man glaubt, wenn ich mich diesen Systemen anschließe, dann habe ich das ewige Leben und brauche niemals sterben. Das steht da tatsächlich im Hintergrund drin.
Ja, und sterben müssen wir halt alle, jeder. Und je eher man sich auch mal einfach damit beschäftigt, wie man von dieser Erde gehen will, welche Spur man hinterlassen möchte, ob man ein guter Mensch sein wollte und es gewesen ist oder irgendwie jemand, der um des lieben Geldes willen alles tut, um da ganz vorne mitzuspielen. Tja, ich meine, alle diese Akteure und Protagonisten müssen sich diese Frage dann spätestens, wenn es soweit ist, stellen. Und wir sind absolut überzeugt von der Karma-Lehre, von dem Gesetz der Wechselwirkung. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Der eine früher, der andere später. Aber die Ernte kommt ganz gewiss. Auf jeden Fall war in diesem Papier eben klar gemacht worden, das ist verheerend für die Wirtschaft, für die Gesundheit, für das soziale Miteinander der gesamten Bevölkerung ist, was hier passiert und dass die Maßnahmen in überhaupt gar keinem Verhältnis zu der angeblichen Gefährlichkeit der Mikrobe stand. Das wusste man dort alles. Außerdem wurde das Robert-Koch-Institut scharf angegriffen. Die vom RKI gelieferten Daten, heißt es, da sind als Grundlage für die Entscheidungsfindung nicht zu gebrauchen. Die Bewertungen des RKI sind durch die vorgelegten Daten Daten nicht gedeckt. Die Bewertungen sind vielfach spekulativ, teilweise unplausibel. Leider besteht der Lagebericht des Krisenstabs alleine aus einer Aufbereitung dieser Daten. Es ist erforderlich, spezifische Daten vom Bundesgesundheitsministerium einzufordern oder durchs Innenministerium selbst zu beschaffen, um die Gefahren des China-Schnupfens, heißt es hier, auf unsere Gesellschaft endlich in angemessener Genauigkeit einschätzen zu können und die Maßnahmen an dieser Einschätzung auszurichten. Diese ganzen Erwähnungen, Mahnungen, Warnungen von so vielen Seiten, Andreas, werden ja eventuell eines Tages auch Gegenstand einer richtigen, wahrheitsgemäßen Aufarbeitung dieses eklatanten Skandal sein.
Ja, wir machen ja hier nur eine Teilausschnittsdeckung des Gesamtbildes. Wir lassen die ökonomischen Prozesse weltweit zum Beispiel raus, was jetzt die Seidenstraße anbelangt und all diese Dinge, sondern wir gehen jetzt nur in dieses Thema besonders ein, weil es den meisten Menschen jetzt auch am Herzen liegt. Aber wenn die historische Aufarbeitung kommt irgendwann, nämlich die konkrete Umsetzung dieses Plans aus Mai 2020, in Verbindung übrigens auch eines Plans noch mit März 2020, wo man dann auch schon darauf vorging, wie werden alternative Denker, wie werden Freidenker darauf reagieren. Da wurde schon von Fake News gesprochen, im Prinzip im März 2020, die dann heute erst umgesetzt werden sollten. Und das Entscheidende für mich ist hierbei, dass diese Umsetzung dieses generalstabmäßig angelegten Plans nur möglich war durch die Abschaffung der demokratischen Strukturen. Demokratie zeichnet sich aus durch Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative und Medien. Und diese Gruppierung ist kollektiv mittlerweile verzahnt und gehorcht offenbar einer einzelnen Agenda, die oben drüber gestülpt wurde. Und die Menschen sind dieser Eliminierung der Gewaltenteilung ausgeliefert worden. Und das geht so weit, dass man die ideologischen Umsetzungen, die jetzt hinter den Ganzen stehen, was wir gerade in unserer Breaking News besprochen haben, dass wir zum Ende des Jahres heute an diesem Tag wichtige Kernkraftwerke abschalten, Kohlekraftwerke, dass diese Gasgeschichte irreversibel ist, dass wir also diese Probleme, die wir derzeit haben, wir haben in den Breaking News, die findet ihr jetzt auf unserem Telegram-Kanal ein bisschen weiter oben, die letzte Breaking News, wo wir genau darüber gesprochen haben, was jetzt genau in diese Planung übergeht, wie jetzt die Bundeswehr eingesetzt werden soll im neuen Jahr 2022. Wie jetzt Robert Habeck jetzt beispielsweise im Januar die neue Agenda für die gesamte Weltwirtschaft, speziell jetzt über Deutschland, eben halt erst einmal jetzt darzustellen hat. Ich weiß nicht, welchen Zettel er dann da vorlesen soll oder was er da auswendig gelernt hat, wie dem auch sei. Das sind jetzt genau die rückwirkenden Beweise, die wir jetzt hier haben, dass dieser Plan 1:1 abgearbeitet wurde, aber er wird nicht bis in letzter Konsequenz umgesetzt werden, weil es gibt tatsächlich die Gesetze der Natur, die wir im Lichte der Wahrheit betrachtet ganz sauber ableiten können. Und deshalb möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wer sich mit dem Studium im Lichte der Wahrheit von Abdroschin beschäftigt, das ist kein Buch, das ist keine Religion, das ist keine Sekte, sondern das ist ein Studium über die Gesetze der Natur. Wer sich damit wirklich beschäftigt hat oder sich damit beschäftigt, wir machen das schon seit vielen Jahren und lernen jeden Tag Neues dazu, der kann momentan die Lage natürlich hervorragend einordnen aus der gesamtweltlichen Sicht, nämlich im Rahmen der Naturgesetze und der Schöpfungsarchitektur. Und dann weiß man auch genau, in welche Richtung geht es weiter. Natürlich geht es nicht um die Details, sondern es geht tatsächlich um die Richtung, die wir jetzt zu erwarten haben.
Ja, es gibt schon Hinweise auf Details, wie es alles kommen wird, denn das gehört jetzt zum Schlusspunkt unserer heutigen Aufarbeitung und damit sind wir erst im Sommer 2020 angelangt. Da ist nämlich wie durch ein Wunder ein Buch erschienen von dem Hyper-Mega-Milliardär Klaus Schwab, der praktisch der Chef des Milliardärzirkels der Welt ist, wozu ja alle schon genannten Elitären auch gehören. Und Klaus Schwab hat ein Buch im Juli veröffentlicht, gemeinsam mit einem Co-Autor. Und dieses Buch heißt The Great Reset. Und dieses The Great Reset, das ist inzwischen ein Begriff, der als Verschwörungsbegriff gehandhabt wird. Und wehe, du nennst ihn. Dabei hat dieser gute Mann das damals auf den Buchtitel geschrieben und fabuliert dieses ganze Buch durch vom Great Reset, von der Transformation, von einem Neuanfang. Und da wird der ganz klare Plan offenbar, wie man diese Welt resetten will, also auf Neustart bringen will. Und Stefan Palo, das ist übrigens auch ein Mitglied des Bundestages, der hatte dieses Buch dann mal sich näher angeguckt. Wir haben uns das danach dann auch noch mal genauer angeschaut. Und ich will nur noch mal hervorheben, was Klaus Schwab im Juli 2020 veröffentlicht hat. Ihr müsst wissen, wenn ein Buch geschrieben wird, produziert wird, gedruckt wird, ein Verlag durch das Lektorat und so weiter, auch übersetzt, es ist ja dann auch übersetzt worden, das dauert ein paar Monate, das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, er hat es früher als Juli 2020 gewusst, wahrscheinlich im Frühjahr, als das BMI diese Papiere bekommen hat. Und da heißt es, über die größten angenommenen Bedrohungen durch die Mikrobe. Die Covid-19-Krise wird uns in die schwierigsten Zeiten, denen wir seit Generationen gegenüberstehen, stürzen. Millionen von Unternehmen werden untergehen. Der durch den Lockdown hervorgerufene Schock für die Weltwirtschaft ist der bisher schwerwiegendste und abrupteste in der aufgezeichneten Wirtschaftsgeschichte. Es wird eine weltweite Arbeitsmarktkrise von gewaltigen Ausmaßen entstehen. Eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie, die wird ja gerade eingeläutet, hat sogar der Herr Drosten gesagt und sogar die Tagesschau hat es gebracht heute, dass das vielleicht jetzt doch mit Omikron ein Ende absehbar ist. Also eine der größten Gefahren für die Zeit nach der Pandemie sind soziale Unruhen. Vielleicht hat man ja darauf gewartet, Andreas, bis jetzt genügend Leute spazieren gehen mit ihren Kerzen und sich dann stellen müssen irgendwelchen auch aggressiven Polizeieinheiten, dass man dann anfängt, über soziale Unruhen zu sprechen. Ist das möglich?
Ja, natürlich ist das möglich. Und wenn man sich Klaus Schwab ansieht und dieses Buch sich mal ansieht, das ist ja ein Sammelsurium von unheimlich vielen Informationen. Das hat er nicht in 3 oder 4 Wochen geschrieben, sondern das ist über lange Zeit erarbeitet worden. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht im Januar geschrieben wurde, 2020, sondern schon bereits im Oktober 2019 vermutlich fertig war, nämlich als die letzten Manöver über diese Corona-Testläufe gemacht wurden weltweit. Das denke ich, aber das ist natürlich nur eine Vermutung und tatsächlich nur aus dieser Sicht auch zu kennzeichnen. Ja, natürlich ist das durchaus möglich. Und wir sehen ja auch, in welche Richtung es jetzt momentan weitergeht. Und wir werden jetzt im neuen Jahr den großen Umbruch sehen. Wir werden auch sehen, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen werden. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Es besteht darin auch die Chance, auch wenn das System das einkalkuliert hat, dass die sozialen Unruhen kommen. Die Frage ist, wenn solche Menschen wie zum Beispiel Daniele Ganser von der Menschheitsfamilie sprechen, das ist eigentlich der richtige Begriff, der eine große Rolle spielt, zwischen geimpft und nicht geimpft, zwischen Schwarzen und Weißen oder zwischen links und rechts, oben und unten, Raucher, Nichtraucher, dick, dünn. Wenn man endlich erkennt, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören, geimpft und ungeimpft, ja, dann könnte man dieses System definitiv ganz schnell ins Ende führen. Sollte es nicht geschehen durch die Menschen, wird es trotzdem geschehen, dann durch eine Kraft auf der anderen Seite. Wir verfolgen ja die ganze Situation und wir erwarten auch übrigens gerade wieder noch neue Informationen. Ich denke, Anfang Januar werden wir neue Informationen auch durch unsere Informanten haben. Also wir halten euch da auch auf dem Laufenden in Sachen den Breaking News. Das ist sehr wichtig im Moment, weil ich einfach davon ausgehe, dass momentan immer mehr Nachrichten sich überschlagen. Aber wir geben nur das raus, was wir auch wirklich als wichtig erachten. So, ich denke mal, wir haben jetzt hier eine relativ gute, lockere Analyse gemacht. Ich habe ja erst kurz vor der Sendung erfahren, dass wir das überhaupt heute so machen in dieser Form, weil ich mich mit der allgemeinpolitischen Lage auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, das ist auch für mich mal ganz interessant, also für mich war das jetzt interessant, nochmal dieses Ding Revue passieren zu lassen, um zu erkennen, auch in mir selbst, wie habe ich zu bestimmten Zeiten reagiert? Wo standen wir? Die letzten 2 Jahre unseres Lebens, meines Lebens zum Beispiel, ich glaube, das waren die wichtigsten und auch die bewegendsten in meinem eigenen Leben. Und wir ringen hier oft gemeinsam hier in unseren Gesprächen und auch am Mikrofon und versuchen zu erkennen, wo geht es hin und wo kommt es her. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und ja, wir werden jetzt sehen, wie es sich weiterentwickelt. Wir sind auf jeden Fall am Ball.
Ihr Lieben, wir wünschen euch trotz all dem, was wir hier gemeinsam durchzustehen haben, in Zeit des Wandels, einen besinnlichen und frohen Übergang in das neue Jahr. Denn auch 2021 war nicht schlecht, nicht nur schlecht, sondern wir befinden uns jetzt in einem gewaltigen Erwachungsprozess. Und jeden Tag kommen Hunderttausende dazu, die im besten Glauben den Anweisungen der Regierung gefolgt waren und merken am Ende, sie haben nichts davon. Und das System unterschätzt denn doch auch die Empfindungsfähigkeit der Menschen. Das ist das Wichtigste, dass wir in der Empfindung bleiben, in der inneren Verbindung nach oben zu unserem Schöpfer und zu dessen Hilfen. Und dass wir im Gottvertrauen bleiben und mit einem vielleicht besorgten, aber vertrauensvollen Blick nach oben dieses Nadelöhr weiterhin mutig, tapfer durchschreiten. Denn eins ist klar, wir müssen jetzt nur durchhalten. Es wird am Ende gut, sag jetzt nicht, und wenn es noch nicht gut ist, ist nicht das Ende. Das habe ich selber gesagt. Aber wir haben noch ein Stück vor uns und es wird auch noch Herausforderungen geben. Aber nur der, der stabil bleibt im Gottvertrauen, wird hier gut durchkommen. Wir wünschen euch ein gesundes Jahr 2022.
Ja, alles Liebe und Gottes Segen.
Danke. Was ist jetzt mit deiner Musik? Es hätte jetzt so schön sein können, dieser Abschluss, aber es geht wieder nicht. Es macht nichts. Andreas kriegt das hin. Ich weiß es. Schaut mal, ist es nicht schön? Andreas, du bist der Größte.
Ich habe den Knopf gedrückt.
Hast du toll gemacht. Ja,
und jetzt gibt es den Kaffee, den haben wir uns verdient.
Den letzten Kaffee im alten Jahr.
Ja, das ist wohl so.
Und was machst du jetzt?
Kaffee kochen. Ach ja, ich pfeife noch.
Irgendwann weiß es.